Ja, herzlich willkommen. Hallo, ich bin der Peter Schürer von Schürer und Fleischer Immobilien. Ich komme aus Stuttgart und bin Geschäftsführer beim Deutschen Anlage-Immobilienverbund.
Ja, und ich bin Corvin Tolle von Tolle Immobilien in Berlin. Wir sind Partner bei Dave. Dave steht für Deutscher Anlage-Immobilienverbund, so wie du es gesagt hast. Und was macht Dave, Peter?
Wir beraten, wir vermitteln, wir begleiten im Bereich Investment- und Gewerbeimmobilien.
Was ist die Stärke von Dave? Sind das nur wir beide oder?
Wir sind ein toller Zusammenschluss seit sehr vielen Jahren. Wir sind insgesamt 12 Partner, 10 Inhaber geführt, zweimal Kooperationspartner und sind deutschlandweit vertreten. Wir agieren an 25 Städten und haben unseren Marktbericht erstellt für insgesamt 20 Städte.
Und diese 20 Städte stellen wir auch noch in einem Video vor, in dem Dave Talks, jeder einzelne Standort einzeln von dem dort ansässigen Dave-Partner mit einem tiefen Einblick in die Stadt und in den Immobilienmarkt vor Ort.
Unterm Strich bieten wir eine tolle Expertise von den unabhängigen Partnern vor Ort in der Stadt, wirklich neutral betrachtet.
Ja, wir wünschen viel Spaß mit unserem Dave Talk und für den einen oder anderen anregende Gespräche mit uns danach persönlich über die Immobilienangelegenheiten, über die wir reden können.
Der Münchner Immobilienstandort ist einer der Anker für die Branche. Ist das auch zu Corona so gewesen und geblieben? Das fragen wir heute beim Dave Talk und bei mir ist Sven Keusen. Er ist von Rohrer Immobilien aus München, der Sprecher der Gruppe. Schön, dass Sie hier in Berlin sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Keusen, ich habe da schon in der Anmoderation gerade so ein bisschen gesagt, wie war das? Ist München der Anker für die Immobilienbranche auch zu schwierigen Zeiten gewesen?
Eindeutig, eindeutig. Das zeigt sich jetzt nach Corona in den Zahlen und in den Aufwärtsbewegungen, die der Markt schon wieder macht. Zeigt sich, dass die Corona-Pandemie letztendlich teilweise spurlos an uns vorbeigegangen ist. Gott sei Dank, muss man sagen.
Gab es denn irgendwelche Besonderheiten in dieser Corona-Zeit, die man hervorheben könnte?
In der Corona-Zeit, ja, leidtragend. Sie merken es ja jetzt, so normalerweise würden wir ja auf dem Oktoberfest jetzt uns hier treffen. Also es sind schon viele Veranstaltungen ausgefallen und die Hotellerie, aber auch der Einzelhandel, wie deutschlandweit allgemein, hat schon stark gelitten, muss man sagen.
Und der Gewerbemarkt und E-Commerce, wie sieht es da aus?
Ja, das war ja eine spannende Frage. Wie wirkt sich das ganze Thema auf die Büroflächennachfrage aus? Es war auch spannend zu sehen, wie der Einzelhandel, der Facheinzelhandel hier durch die Krise kommt. Und das ist wohl sehr unterschiedlich gelaufen. Also beispielsweise, was das Thema Büro angeht. Wir haben ja eine große Welle der Prolongationen vor uns gehabt und haben es noch, wo sich entscheiden wird, ob gerade große Firmen ihre Flächenbedarf erhöhen, stabilisieren oder einen Schritt zurückgehen. Und wir merken schon anhand der Untervermietungen anhand der verschobenen Prolongationen, dass eine große Unsicherheit am Markt herrschte. Erste Prognosen lassen darauf hoffen, dass der Markt hier relativ unberührt durch die Krise kommt. Warum sage ich das? Weil ein gewisses Grundrauschen an Leerstand braucht einen Markt, um gut zu funktionieren. Das war lange, lange Zeit in München nicht der Fall. Wir hatten Leerstandsraten von 3, 3,5%, was im Prinzip für einen funktionierenden Markt zu wenig ist. Wir werden darauf zusteuern, dass wir vielleicht durch die Themen Corona einen etwas erhöhten Leerstand bekommen, was aber nur zu einer Normalisierung des Marktes oder eine Normalisierung des Marktes herbeiführen würde. Und ich denke, dass das gesund ist für den Markt, auch für den normalen Wettbewerb, weil dann werden Büroimmobilien, die modernisiert werden müssen, auch angepackt. Und insofern ist es vielleicht nicht ganz schlecht, dass die Pandemie hier zu einer Normalität geführt hat.
Gibt es denn den Trend zu Homeoffice? Merkt man das verstärkt auch dann in Ihrer Branche?
Absolut. Wir merken, dass die Großfirmen schon ihren Arbeitsplatzbedarf daraufhin optimieren und das intelligente Platzbesetzungssystem hier greifen. Wir merken aber auch, dass Mittelständler eher nicht so offen sind hinsichtlich Homeoffice, weil sie eben auch den Wert des persönlichen Zusammenkommens sehr schätzen. Und ich glaube, da gibt es Branchenunterschiede.
Schauen wir mal auf das Käuferverhalten. Wie ist das im Bereich Investment? Also wurde da viel gekauft in der Pandemiezeit?
Also in der Pandemiezeit war es etwas abwartend. Und wenn man sich jetzt mal die Umsätze anschaut in München, wir haben jetzt ungefähr 3,1 Milliarden Euro an Umsatzvolumen gesehen im ersten Halbjahr, was aber im Wesentlichen auf drei Geschäfte hinausgelaufen ist, die ungefähr ein Volumen von 2 Milliarden hatten. Man merkt schon, dass da schon noch Nachholbedarf ist, aber Stabilität wird jetzt, denke ich mal, einkehren, wenn die Pandemie einigermaßen überwunden ist.
Und wie war das bei Miet- und Kaufgeschäft, bei Gewerbe?
Ja, also wie gesagt, die Käufergruppen, die wir hier gesehen haben, und die werden auch in Zukunft den Markt, glaube ich, dieses Jahr dominieren, das sind Fonds, Spezialfonds, REITs und Family Offices. Family Offices kennen wir besonders gut und kennen da auch relativ gut, wie deren Strategien sind. Ich denke, dass der Markt zum zweiten Halbjahr nochmal hier einen Finish haben wird, einen Endspurt haben wird.
Gibt es große Bauprojekte in München und Umgebung, die man vielleicht auch im Blick haben sollte?
Also grundsätzlich muss man die ganze Ostachse mal in den Fokus nehmen. Denn im Osten entstehen oder sind im Fertigwerden, also im Prinzip im Abschluss, der Ostbahnhof und die gesamte Achse nach Osten hin Richtung Messe ist stark unter Entwicklungsdruck. Und da werden sich dann auch die Märkte neu bilden, was übrigens auch mit Corona grundsätzlich der Fall ist. Also die Märkte und die Anforderungsprofile der Kunden und auch die Renditefaktoren werden sich hier nochmal neu finden. Und ich sage jetzt mal so Themen wie das Baulandmobilisierungsgesetz, ich stolper schon über den Namen, so lang ist er, der ja auch nicht das ist, was der Name verspricht, wird auch nochmal den Einfluss haben auf den Wohnimmobilienmarkt. Aber das ist auch bundesweit so. Also insofern sind wir in München mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit, mit einem hohen Anziehungskraft für Technologieunternehmen wie Apple, wie Google und auch in der Luft- und Raumfahrt, denke ich, werden wir weiterhin Zuzug haben, werden wir weiterhin eine sehr günstige Wirtschaft, florierende Wirtschaft darstellen können. Die Frage ist nur, wie München mit diesem Zuzug auch umgeht und wie wir da mit ruhiger Hand versuchen, die Probleme, die sich daraus auch ergeben können, zu meistern.
Gibt es jetzt noch Investmentchancen für München? Weil man sagt ja immer, München ist so teuer. Lohnt es sich da zu investieren noch?
Das ist eine super Frage, Herr Koch, die ja uns alle beschäftigt. Wir sehen, dass das Renditeniveau auf einem sehr, sehr schmalen Grad im Abstand zu den Zinsen ist. Wir merken, dass da nicht, oder wir spüren, dass da nicht mehr viel Luft nach unten sein kann. Allerdings muss man sagen, die Rendite, die laufende Rendite war ja noch nie der Motor der Investition, sondern es war ja eigentlich die Wertsteigerungen. Und wenn man sich das Thema Wertsteigerungen anschaut, dann muss man einfach konzidieren, dass wir auf einem relativ hohen Quadratmeterpreis schon sind und unter Umständen auch das ESG, also die ganzen ökologischen und sozialen Aspekte, zu einer starken Verteuerung noch führen werden. Das heißt, die Frage ist, wie viel Luft hat man denn wirklich in Wertsteigerungen? Und wenn Sie das anschauen, dann, glaube ich, wird relativ klar, dass die Chancen im Prinzip nur liegen können in Refurbishment, in Umstrukturierungen, in Umwandlungen, also in kreativen Ideen, die die Trends aufgreifen und die Nachfrage aufgreifen. Ich sage jetzt mal zwei Beispiele. Das eine ist der Logistikmarkt. Der Logistikmarkt ist stark befördert worden durch die innerstädtischen Logistikunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, wie Gorillas, die jetzt den Lebensmitteleinzelhandel unterstützen in der Versorgung der Bevölkerung. Da braucht es intelligente Logistikkonzepte. Die Stadt München braucht große Logistikzentren, um die Stadt zu versorgen. Die Umlandgemeinden allerdings sind da nicht so ganz so offen dafür und möchten eigentlich Logistik nicht bei sich in ihrer Region haben. Wir brauchen es aber. Also braucht es intelligente Lösungen, wie wir solche Themen zum Beispiel angehen. Und Logistik ist ja ein stark boomendes Segment gewesen jetzt in der Vergangenheit, in der Pandemie und wird auch danach noch sein. Ein zweites Beispiel, das haben wir jüngst vermittelt. Wir haben ein großes Wohn- und Geschäftshaus mit einem Facheinzelhandel im Erdgeschoss vermittelt. Und unser Kunde hat sich dran gemacht, dieses Refurbishment anzugehen. Und dem ist Folgendes eingefallen. Der hat den gesamten Erdgeschossebene und das Souterrain ausgeschachtet und hat da Short Stay Living reingemacht und damit die Rendite des Objekts enorm erhöht. Was dazu führt, wenn wir jetzt die Transaktion abschließen, dass wir ungefähr 30% Wertzuwachs in der Immobilie haben. Also Sie sehen schon, im Einkauf liegt der Gewinn, aber auch in der Kreativität und in dem Ideenreichtum, dass die Entwickler und Projektentwickler und Investoren und Unternehmer auch an den Tag legen. Und das wird die Zukunft sein, die in München erfolgreich ist.
Kreativ und zukunftsweisend sind Sie auch noch mit einem anderen Projekt. Sie haben eine KI, eine künstliche Intelligenz, wo auch Daten analysiert werden. Können Sie uns nochmal da einen Einblick geben, was da genau passiert und wie Sie das einsetzen?
Ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Das Kind hat noch keinen Namen, kann aber schon laufen, was ja anders ist als in der normalen Welt. Das ist ein hochspannendes Thema, das letztendlich auch die Denkweise des Vermittelns revolutioniert. Diese KI-Software geht Millionen Datenpunkte durch und analysiert Käuferverhalten, aber auch die Suchprofile unserer Mandanten, sodass wir uns sehr viel Zeit sparen in der Nacharbeit zu Corona, weil sich ja die Kaufkriterien wirklich deutlich verändert haben. Und es ermöglicht uns off-market, das heißt also mit der Direktansprache von Investoren, direkt auf die relevanten Zielgruppen zuzugehen. Und damit ändert sich letztendlich oder digitalisiert sich unser Verhalten und mischt sich auch mit unserer Erfahrung. Und deswegen ist dann 1 und 1 3 und nicht 1 und 1 nur 2.
Was gibt es sonst noch für spannende Projekte für die Zukunft, auch vielleicht dann noch in Zusammenarbeit mit dem DAVE-Netzwerk?
Ja, also ein Produkt würde ich gerne noch anreißen, weil das kurz vor Launch steht. Wir werden eine Bebauungsanalyse, die innerhalb von einem Tag auf dem Tisch liegt, des Investors auf dem Tisch liegt, auf den Markt bringen. Das bieten wir als kostenlose Leistung für unsere Kunden an. Mit dieser Software können wir Bestände analysieren und Reserven aufdecken, aber auch einfach neu zu strukturierende Grundstücke analysieren und dort den optimalen Bebauungswert finden und auch die Bebauungsmöglichkeiten. Hinsichtlich DAVE, das ist und war schon immer spannend, mit unseren DAVE-Partnern gemeinsame Geschäfte zu machen. Wir haben große Transaktionen miteinander begleitet, wo jeder Einzelne vielleicht nicht ganz die optimale Lösung gebracht hätte für den Verkäufer, aber wo mehrere Partner halt die optimale Lösung gebracht haben. Wir haben in Wien ein sehr großes Investment begleitet mit dem DAVE-Verbund und wir sind derzeit dabei, in der Münchner Innenstadt eine sehr große Immobilie gemeinsam mit einem Partner aus dem DAVE-Verbund zu lösen, erfolgreich umzusetzen und zu vermitteln. Also insofern, DAVE ist ein absoluter Zugewinn und unsere Kunden, wenn Referenz nehmen zu anderen Orten, dann finden sie dort verlässliche Ansprechpartner, was ja auch ein nicht zu unterschätzender Nutzen ist.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den DAVE Talks. Jetzt geht es um Stuttgart und dafür ist Peter Schürrer bei mir von Schürrer und Fleischer Immobilien. Herzlich willkommen hier in Berlin.
Hallo.
Herr Schürrer, was gibt's denn so Neues aus Stuttgart?
Ach, gar nicht so viel. Das Angebot in Stuttgart ist immer noch sehr rar. Es gibt zu wenig Bauland. Die Preise, speziell im Wohnen, entwickeln sich weiter nach oben und es gibt einfach zu wenig Angebot und daher Preise auf einem sehr hohen Niveau.
Woher kommt das, dass so wenig Angebot da ist? Ist das, was da ist, so begehrt, dass man da auch gar nicht rausgeht? Wird zu wenig gebaut?
Tatsächlich.
Zu wenig gebaut?
Ja.
Und gibt es politische Anregungen, dass da vielleicht was passiert?
Ach Gott, ich denke, es sind ja die erste Wohnung wurde protokolliert, Quadratmeterpreis über 20.000 Euro. Wir haben einen Schnitt laut letzten Berichten so von rund 8.000 Euro pro Quadratmeter bei einer Eigentumswohnung. Im Neubaubereich geht's richtig hoch daher. Es wurden im ersten Halbjahr wurden nur 156 Wohnungen protokolliert, verkauft, Neubauwohnungen. Wenn man wiederum vergleicht mit München, da wurden 1800 Wohnungen verkauft. Und das ist natürlich schon ein riesengroßen Unterschied.
Sind die ganzen Bauarbeiter bei Stuttgart 21 eingebunden, dass nirgendwo anders mehr gebaut werden kann?
Würde ich jetzt so nicht sehen. Stuttgart 21 ist nach wie vor ein umstrittenes Projekt wegen den Kosten. Geht ja schon die Richtung 10 Milliarden, unwahrscheinlich hoch. Bringt natürlich auch Flächen mit, bringt natürlich auch Entlastung, einfach auch für die Pendler und für die Anwohner, dass einfach Stuttgart nicht mehr so geballt ist, sondern auch sich das ein bisschen verteilt aufs Umland.
Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis das fertig ist.
Ja, 2025, aktuelle Planung, Dezember 2025.
Wir in Berlin kennen das auch mit dem BER. Wir reden noch mal in ein paar Jahren. Wie hat sich vielleicht Corona bemerkbar gemacht in der Zeit? Hat Stuttgart da gelitten? Hat der Einzelhandel Gewerbe gelitten?
Gewerbe hat gelitten. Ich habe gelesen im aktuellen Marktbericht von der Stadt Stuttgart, dass die Büroflächenvermietung total zurückgegangen ist im laufenden Jahr, also das erste Halbjahr rund 51.000 Quadratmeter, im letzten Jahr 140.000 und im Jahr davor 300.000 Quadratmeter, wo vermietet worden sind, Bürofläche. Und trotzdem haben wir eine Leerstandsquote in Stuttgart aktuell von nur 3% und die Mietpreise sind stabil. Also ist schon noch Traffic-Bewegung da, trotz totaler Rückgang.
Aber liegt das am Homeoffice oder woran liegt das dann?
Unter anderem. Viele haben natürlich ihre Expansion auch zurückgehalten, Corona-bedingt.
Wie sieht das beim Mieten aus? Bekommt man schneller und besser eine Wohnung oder wie ist da der Markt?
Also Stuttgart hat, glaube ich, München irgendwo erreicht von den Mietpreisen, ist wirklich ein Top-Performer in Deutschland. Mieten sind unwahrscheinlich hoch, es wird immer unerschwinglicher für die Familie, sagen wir mal mit zwei Kindern, eine schöne Wohnung zu mieten, ist fast unerschwinglich. Ich glaube, es geht die Tendenz, wer in der Stadt wohnen möchte, ist reiner Luxus und es wird immer mehr kommen, dass eben Familien zwei, drei Jobs einfach bedienen müssen, um sich diesen Luxus in Stuttgart zu wohnen leisten zu können.
Und wie ist das so im Speckgürtel drumherum?
Ist ähnlich. Ist etwas tiefer, etwas moderater, aber auch total gefragt. Speziell natürlich, jede Immobilie ist ein Unikat, jede Immobilie bringt was mit von der Lage oder auch von der Ausstattung, ist natürlich auch immer individuell zu betrachten. Aber Speckgürtel, klar, die Leute fahren als eine Stunde, eineinhalb Stunden, um ins ihr Geschäft nach Stuttgart zu gehen, täglich. Eine Fahrt.
Aha. Jetzt haben wir über Mieten so gesprochen. Wie ist das mit dem Kaufen? Wahrscheinlich dann ähnlich.
Richtig. Richtig. Es gibt einfach zu wenig Angebot. Definitiv. Wird in der Zukunft auch so bleiben. Stuttgart ist ja ein totales Zuzugsgebiet, hat ja die Einwohnerzahlen deutlich erhöht die letzten 10 Jahre, rund 50.000 neue Bewohner. Und ich hatte ja erzählt, 156 Wohnungen im ersten halben Jahr, das passt dann einfach nicht ganz zusammen.
Und vor allen Dingen gibt es viele Unternehmen, interessante Unternehmen, die auch hochqualifizierte Arbeitskräfte suchen. Und da ist es wahrscheinlich dann schon schwer, was Passendes zu finden.
Absolut. Daimler und auch Porsche hat ja ihren Hauptsitz in Stuttgart. Und es ist natürlich, dort sind natürlich auch Besserverdiener und Angebot und Nachfrage reguliert den Markt. Wenn es wenig gibt, gehen die Preise einfach hoch. Für Stuttgart wäre wichtig, mehr Bauland auszuweisen, mehr zu bauen, höher zu bauen, nachzudichten oder natürlich auch umzunutzen.
Gibt es denn solche Projekte? Gibt es irgendwelche federführenden, wegweisenden Projekte?
Hervorzuheben würde ich gar nicht so stark sehen. Es gibt viele Projekte, aber das sind ja die Wohneinheiten, wo einfach benötigt werden. Was man mehr sieht in Stuttgart die letzten Monate und auch das letzte Jahr, ist, dass mehr abgerissen wird, innerstädtisch und neu bebaut. Es werden dann einfach mehr Flächen generiert und man kriegt natürlich auch andere Erträge.
Wird dann
höher gebaut,
ja, wollte ich gerade
verdichtet.
Mhm. Das heißt also, man geht nach oben, weil man in die Breite schon gar nicht mehr so bauen kann.
Genau.
Wie sehen Sie so die Zukunft für Stuttgart? Ist es noch interessant, sich da eine Immobilie zu kaufen, sich da was zu leisten, auch vielleicht als Investment in Niedrigzinszeiten, oder ist das eher schwierig?
Ja, Stuttgart ist ja eine von den drei größten Wachstumsmetropolen neben Berlin und München. Ich würde sagen, da kann man wirklich Geld investieren. Wir leben ja in der freien Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage entscheidet. Es gibt zu wenig Angebot und daher wird teuer vermietet, teuer verkauft. Und solange das Angebot so rar ist, wird sich da nichts ändern. Ich sehe selbst Stuttgart absolut stabil. Zukunftssicher, total viele junge Menschen und in Stuttgart, also die ganze Region, die Metropolregion, wird sich weiter positiv entwickeln.
Was heißt das für Schürer- und Fleischermobilien? Sie haben gut zu tun.
Richtig, richtig. Unser Problem, unser Thema ist Immobilienverkäufer zu gewinnen, weil die Immobilien, die auf den Markt kommen, sich relativ schnell drehen, relativ schnell veräußert werden.
Wie macht sich das Dave-Netzwerk da bemerkbar, die Vorteile, die man durch so eine, ja, durch so ein Netzwerk hat?
Ja, das sind alteingesessene gute Kontakte mit Geschäftsfreunden, verteilt über ganz Deutschland an 25 Standorten, wo wir regelmäßig uns gegenseitig dann Immobilienverkäufer oder auch Suchende zuführen und so auch gemeinsam agieren. Gibt ja auch Firmen oder Family Offices als Beispiel, die mehrere Immobilien halten in mehreren Städten. Wir haben aktuell ein Angebot bei uns im Karlsruher Raum. Wir haben ein Angebot in Pirmasens, wir haben ein Angebot in Dortmund als Share Deal. Und das bieten wir dann auch zusammen, zum Beispiel im Dave-Verbund an.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Dave Talks. Bei mir ist Gerhard Alles von den Schürer und Fleischer Immobilien und wir reden über Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim. Wir fangen mal mit Heidelberg an. Schön, dass Sie erstmal da sind. Freut mich, Sie hier in Berlin zu sehen. Wie ist denn momentan so das Jahr verlaufen?
Ja, das Jahr speziell in Heidelberg ist so verlaufen, dass wir jetzt in 2021 doch stark spüren, dass hier Rückgänge sind. Das ist nicht alleine Corona-bedingt, sondern das hängt auch damit zusammen, dass verschiedene Großprojekte fertiggestellt waren in den Vorjahren und dass wir Umstrukturierungen haben, Handel zum Beispiel. Also das spürt man stark. Vom Volumen her in der ganzen Rhein-Neckar-Region sagt man, dass es bis zum 30.06. dieses Jahres ungefähr die Hälfte des Vorjahresvolumens nur war, im Vergleich zu 2019 sogar nur ein Drittel des Marktvolumens. Es bleibt jetzt abzuwarten, was der Rest des Jahres, der freier ist, was hier geschieht. Die Investoren fassen wieder mehr Mut und das wird spannend.
Kann man irgendwelche Auswirkungen durch Corona sehen? Sind da irgendwelche Entwicklungen?
Ja. Sicher spürt man das. Wenn Sie Heidelberg nehmen, Heidelberg ist die Touristenstadt. Heidelberg ist begehrt bei Touristen, aber auch bei der Wirtschaft. Und Touristen sind ausgefallen. Corona hatte das Reisen verboten. Insoweit war die Innenstadt, die Hauptstraße in Heidelberg verwaist. Das merken die Einzelhändler. Dann haben wir die Umstrukturierungen im Handel, gerade wenn Sie an die großen Kaufhauskonzerne denken, die auch in Heidelberg präsent sind. Hier gibt es Umstrukturierungen, das heißt Verkleinerungen oder Mehrfachstandorte werden zusammengefasst. Also das sind große Aufgaben. Die Stadt reagiert mit neuen Konzepten und die Investoren machen sich Gedanken über Umnutzung.
Jetzt haben Sie so ein paar Sachen schon angesprochen. Kommen wir vielleicht mal so in den Gewerbebereich.
Ja.
Wie lief es da?
Also wenn wir Gewerbe sehen als den Bereich mit Büros und auch Light Industrial, das heißt gewerblich genutzte Immobilien, hier ist nach wie vor eine starke Nachfrage da, denn Heidelberg hat nur begrenzte Kapazitäten. Das hängt zum einen mit dem grundsätzlichen Angebot zusammen. Es hängt aber im Weiteren auch damit zusammen, wie aktuell ist das, was wir im Bestand haben. Da gibt es Überalterungen. Es gibt Umstrukturierungen in der Wirtschaft. So gibt es zum Beispiel Konversionsflächen, die Heidelberger Druck, also ein Traditionsunternehmen, hat ja durch die Umstellung auf digitalen Druck hier auch Veränderungen. Da kommen Flächen in den Markt rein. Wir haben den Springer Verlag, wo Flächen frei wurden, weil es auch hier Veränderungen gibt. Da ist Bewegung drin. Zusammengefasst führt es aber zu weiterhin stabilen Mieten und Preisen, weil das Angebot weiter knapp, Nachfrage hoch ist.
Wie ist das beim Bereich Mieten und
Ja.
für Privatpersonen vor allen Dingen auch?
Ich hatte eingangs gesagt, der Heidelberg ist begehrt, nicht nur bei Touristen, sondern wir haben die große Hochschule. Wir haben etliche Forschungseinrichtungen. Wir haben gerade im Bereich Life Sciences, also alles, was sich um Medizin, Pharma dreht, hier eine sehr aktive Wirtschaft. Da ist Nachfrage da. Und die ganzen Studenten. Ruprecht-Karls-Universität, eine der größten Universitäten der weiteren Umgebung, die verlangen Behausung. Also die brauchen also ihre Studentenbude. Und insoweit ist in allen Bereichen eine hohe Nachfrage, die kann nicht befriedigt werden. Wir haben Projekte wie die Bahnstadt. Das hat hier Entlastung geschaffen, das genügt aber nicht. Zum Glück gibt es Lösungen.
Wollen Sie uns Ihre Lösung gleich verraten?
Ja, also die Stadt hatte auch hier einen Strukturwandel, weil die amerikanischen Streitkräfte abgezogen sind. Und es gibt etliche Quartiere, kann man fast sagen. Allein, wenn wir das Patrick Henry Village nehmen, das sind 144 Hektar Fläche, die frei geworden sind. Das ist ein Projekt, was die Stadt sich vorgenommen hat, zu erschließen in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren, das muss man abwarten, was Entlastung schaffen kann. Aber es genügt nicht und es ist jetzt nicht verfügbar, heißt, Preise sind weiter hoch.
Preise beim Kaufen und beim Mieten?
Genau, genau. Also wir haben stolze Preise, wenn wir im Wohnbereich, sie gehen beim Neubau Quadratmeterpreise bis zu 9.000 Euro im Neubau. Im gebrauchten Sektor, je nach Qualität, müssen Sie 7.500 bis 8.000 Euro anlegen. Und die Mieten im Schnitt, also wenn Sie sehr gute Lagen haben etc., bewegen wir uns im Bereich von 20 Euro.
Ja, alles, lassen Sie uns mal auf die nächste Stadt schauen. Das wäre dann Mannheim.
Ja.
Was gibt es da so an Neuigkeiten?
Also Mannheim. Mannheim ist das Herz der Rhein-Neckar-Region. Und das sollte man sich klar machen, wenn man Mannheim betrachtet. Die Rhein-Neckar-Region ist ein Zentrum mit 30 Forschungseinrichtungen, 22 Hochschulen. Sie haben 150.000 Unternehmen, von den kleinen bis zu den großen, 9 DAX-Unternehmen. Viele davon haben ihren Sitz in Mannheim. Das heißt, da ist eine immense Wirtschaftskraft vorhanden. Und Mannheim hat jetzt in der Pandemie, ähnlich wie Heidelberg, auch hier Rückgänge in den Transaktionen. Hängt aber damit zusammen, dass Großprojekte in 2019 und 2020 abgeschlossen waren. Glücksteinquartier, Kepler-Quartier, die ganze Gegend um den Bahnhof. Und der Markt war gezeichnet eher von Portfolio-Umstrukturierungen von Fonds oder auch von Umstrukturierungen bei Firmen. Insgesamt ist der Markt so, dass auch hier Nachfrageüberhang da ist, weil man in Mannheim in den letzten Jahren kaum Neubauprojekte im Bereich Wohnen speziell realisieren konnte.
Wie sieht das so im Gewerbebereich aus? Einzelhandel, hat man da unter Corona gelitten? Ja. Gibt es was?
Das ist eigentlich ein spannendes Ergebnis, gerade wenn Sie den Einzelhandel betrachten. Mannheim hat auch dort eine zentrale Funktion für die Region. Mannheim ist Einkaufsstadt, egal ob aus der Pfalz oder aus dem badischen Teil. Und die Geschäfte profitieren davon. Das heißt, diese Abflachung ist viel schwächer ausgefallen wie in manch anderen Orten. Touristen spielen hier weniger eine Rolle, sondern es geht wirklich um Grundversorgung der Bevölkerung im weiten Umkreis. Es gibt im Einzelfall Probleme wie überall, aber es verläuft relativ stabil. Leichte Senkung der Mietpreise, das bleibt zu beobachten. Begleitung durch die Umstrukturierung im Kaufhauskonzern, zum Beispiel ein großer Kaufhof, der im Moment zu einem Projekteur ging, um innerstädtisch neu entwickelt zu werden.
Wie sieht es am Mietmarkt aus? Sind da auch irgendwelche Verschiebungen zu sehen?
Am Mietmarkt ist es so, dass hier auch stetige Steigerungen sind. Wir bewegen uns zwar nicht ganz auf dem Niveau, wie wir es in Heidelberg zum Beispiel haben oder auch in Karlsruhe, aber dadurch, dass wenig gebaut wurde, ist auch hier der Mietpegel hoch. Wir haben viele Studenten auch. Aber auch hier gilt, dass die Stadt die Möglichkeit hat, durch Konversionsflächen Abhilfe zu schaffen, aber das geht nicht von jetzt auf morgen. Das heißt, es bedarf Zeit.
Gibt es denn irgendwelche großen Projekte, die vielleicht schon angeschoben sind?
Ja, wir haben in Mannheim auch eine riesige Kaserne, Benjamin Franklin, und die wird umentwickelt in Wohnen, aber auch Gewerbe, denn es gibt ein Strategiepapier, was vorsieht, dass man nicht nur Wohnen macht, sondern dass man hier eine Mischung, eine innovative Mischung aus Gewerbe und Wohnen fördert. Und das wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Es gibt andere Bereiche, wo man günstigen Wohnraum realisieren will. Es gibt die Spinelli Barracks. Dort hat man eine Entwicklung. In 2023 wird auf dem großen Gelände, das ist ein Übungsgelände etc. sonst was, die Bundesgartenschau abgehalten. Und das nimmt man zum Anlass, auch dort innovatives Wohnen und Arbeiten zu entwickeln. Also Lösungsansätze, die dazu führen, dass sukzessive hier die Nachfrage vielleicht etwas verbessert werden kann, was die Preise weiter hochhält.
Dann schauen wir jetzt mal auf die letzte Stadt, auf Karlsruhe. Wie ist da die aktuelle Lage?
Ja, Karlsruhe, die Fächerstadt, eine der größten Universitäten Deutschlands und auch Sitz des Bundesverfassungsgerichtes etc. Dort ist die Situation so, dass wir nach wie vor hohe Nachfrage haben, stabile Preise haben. Wir haben eine absolute Knappheit bei den Objekten. Das rührt daher, Karlsruhe kann nicht mehr wachsen. Karlsruhe ist etwas gefangen, möchte ich fast sagen, in seinen eigenen Grenzen. Ist darauf angewiesen, mit Rand oder Anrainern, die in den umliegenden Gemeinden zu kooperieren und eine Innenstadtentwicklung nach vorne zu treiben. Karlsruhe hat, wenn wir es auch vergleichen, jetzt die Entwicklung Corona, gab es Auswirkungen, aber viel schlimmere Auswirkungen auf den Handel zum Beispiel hat die sich lange hinziehende innerstädtische Baustelle der U-Strap. Das ist die Verlegung einer Straßenbahn, teilweise in unterirdische Kanäle, die jetzt schon einige Jahre länger dauert, wie eigentlich geplant. Und das geht zulasten der Einzelhändler. Das hat auch massiven Druck auf die Mietpreise im Handel ausgelöst. Das kombiniert mit Corona hat leider dazu geführt, dass es Leerstände gibt und dass auch hier hoher Überarbeitungsbedarf ist.
Schauen wir nochmal genauer auf den Gewerbebereich, Einzelhandelbereich. Ja.
Bürobereich, hier gab es umfangreiche große Projekte, gerade auch auf den Flächen des ehemaligen Güterbahnhofs, wo es Eigennutzer gebaut haben oder teilweise jetzt auch noch in Fertigstellung sind. Diese Flächen werden vom Markt aufgenommen. Das führt auch dazu, dass wir recht stabile Preise haben, auch recht stabile Mieten haben in diesem Bereich. Und es gibt keine Ersatzflächen dabei. Das heißt, da bieten sich Investitionschancen für außenstehende Investoren, existierende Flächen, die überaltert sind, zu aktualisieren, denn Nachfrage ist da. Das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie und die Hochschule produzieren regelmäßig Ingenieure, Startups, die Platz brauchen.
Auf den Mietbereich mal geguckt, ja. Wie sieht das da aus?
Also wenn wir uns den Mietbereich mal konkreter angucken, wir liegen im Bestand beim Wohnen im Schnitt so bei 12,50 Euro. So, wenn wir in den Neubaubereich gehen, dann liegen wir ungefähr bei 16 Euro. Bei Kaufpreisen sind wir im Schnitt so bei 4.600 Euro. Wir laufen aber in der Spitze bei Neubauten hoch bis 6.500 oder gar 7.000 Euro, die man schon hört. Das ist ein Zeichen dafür, dass es einfach knapp ist. Aber die Nachfrage ist ungebrochen und es geht weiter.
Gibt es irgendwelche neuen Projekte, die vielleicht auch schon kommen?
Die Stadt hat sich im Wesentlichen auf eine Intensivierung, eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen gestellt. Es geht darum, man versucht es mehr in den Mehrfamilienhausbereich auch reinzuleiten, denn Flächen für Einfamilienhäuser zu verwenden. Also es gibt da Streuungsprozesse. Man lokalisiert auch brachliegende gewerbliche Flächen, Mischgebiete, die man eventuell umnutzen kann und einer Wohnnutzung zuführen kann. Es gibt aber hier keine größeren Konversionsflächen, wie wir es aus anderen Städten kennen.
Wenn wir jetzt nochmal so vergleichen, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, ja. Welche Stadt hat vielleicht am meisten Potenzial? Kann man sowas sagen?
Vom Potenzial her sich, ich will es mal auf die Asset-Klasse nehmen. Wenn Sie Büro nehmen, würde ich jemand anraten, dass er sich dort umschaut bei Bestandsgebäuden, die er ertüchtigt, weil dort eine ungebrochene Nachfrage auf Dauer da ist. Im Bereich Heidelberg kann das sowohl in diesen Bereich gehen als auch im Wohnbereich. In Heidelberg ist es selbst so, dass im Bereich Hotel Nachfrage durchaus von Investoren besteht, Aktualisierungen oder Hotels noch zu bilden, selbst wenn gebaut wurde. In Mannheim ist das Thema Wohnraum in mittleren Qualitäten aus dem Bestand umzuformen, den Markt nochmal zuzuführen und auch Büros wieder zu qualifizieren. Das sehe ich Chancen. Das ist ungefähr so die Reihenfolge.
Das heißt, wenn wir so einen kleinen Ausblick mal wagen oder in die Zukunft schauen, es besteht interessanter auch in Investmentmöglichkeiten, interessante Investmentmöglichkeiten?
Es sind Investmentmöglichkeiten da. Ich würde mich in diesen drei Städten umgucken. Von der preislichen Attraktivität sehe ich Mannheim etwas vorne, weil es hier noch höhere Renditechancen bietet. Karlsruhe ist mit die teuerste Stadt und Heidelberg auch, je nachdem, in welchem Bereich sie sich bewegen. Also sehe ich in Mannheim hier noch mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen, Chancen zu nutzen.
Und das DAVE-Netzwerk bietet da eine gute Möglichkeit, dass man vor Ort sich auch umschauen kann.
Genau. Das DAVE-Netzwerk ist, schätze ich, weil die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Bundesraum es ermöglicht, Investoren Käufer wie Verkäufer zusammenzuführen und dann vor Ort beratend tätig zu sein und die zu begleiten. Das funktioniert sehr gut. Wir haben regelmäßig hier konkrete Geschäftsaustausche mit Kollegen in Berlin, München, wo auch immer und können so den Kunden sehr gute Leistungen bieten.
Der Bund und die Universität, das sind die Hauptplayer in Bonn beim Gewerbemarkt und darüber spreche ich mit Wieland Münch von Limbach Immobilien aus Bonn. Herzlich willkommen in Berlin.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Was sind momentan so die großen Themen in Bonn?
Ja, die großen Themen in Bonn sind wie bundesweit überall, dass wir natürlich zu wenig Flächen haben, dass wir zu wenig Angebot haben, dass die Büroflächen zu wenig am Markt sind, dass wir zu wenig Investmentobjekte haben, dass Wohnen immer teurer wird. Auch in Bonn wird Wohnen teurer, nicht nur in Berlin. Das heißt, wir haben überall Baustellen, an denen wir arbeiten müssen.
Jetzt habe ich in der Anmoderation schon gesagt, Bund und Universitäten sind ganz wichtige Player. Die brauchen also immer mehr Büros und Räume und deswegen wird es auch deswegen noch knapper?
Ja, generell ist es so, dass Bund und die Uni die Hauptplayer sind tatsächlich in den letzten beiden Jahren insbesondere. Wir haben dieses Jahr schon einen erheblichen Umsatz gehabt bei den Gewerbeanmietungen. Da hat 90% Bonn, der Bund und die Uni die Flächenanmietungen ausgemacht. Und die vergrößern sich natürlich zum einen. Zum anderen gibt es Flächen, die jetzt in die Jahre gekommen sind, die dann eben freigezogen werden, dann revitalisiert, modernisiert, teilweise abgerissen, neu gebaut wird. Wie beispielsweise gibt es den neuen Kanzlerplatz, ein Projekt der Art Invest mit 60.000 Quadratmetern, die jetzt in der Fertigstellung sind, wo der große Mieter aber die Postbank ist in dem Moment. Postbank war ja schon in Bonn auf einer großen Fläche, die auch wiederum freigezogen wird, auch in die Jahre gekommen ist und da ist bereits ein großes Projekt geplant mit Wohnen und Gewerbe.
Gab es denn jetzt einen größeren Impact durch Corona? Hat man gesehen, dass die Firmen auch ihre Mitarbeiter vielleicht mehr ins Homeoffice verlagern, dass man gar nicht so viel Gewerbefläche brauchte? Oder hat sich das alles normalisiert und es ist eigentlich kein anderer Trend zu erkennen?
Ja, man muss sich mal den Markt in Bonn an sich ansehen. Man muss die Player sich ansehen, wer steht dahinter? Wir haben bei den großen Playern jetzt natürlich jetzt neben dem Bund und Uni haben wir die Post und die Telekom. Post und Telekom praktizieren seit Jahren schon das Homeoffice und hatten schon seit Jahren rollierende Büros und Schreibtische. Von daher ist das jetzt nichts Neues für die. Sicherlich im Rahmen der Pandemie hat sich das etwas verstärkt. Man hat es dann immer an den Verkehr in der Stadt gemerkt, dass meistens so bis Mitte der Woche, 2-3 Tage war viel los und dann wieder sehr viel weniger. Das hat sich aber ganz stark jetzt rückentwickelt. Das heißt, wir haben, was das betrifft, einen ganz, ganz normalen Markt und auch normalen Verkehr und die sind alle in ihre Büros zurückgekommen. Der große Player mit dem Bund ist jetzt sowieso nicht generell derjenige, der groß im Homeoffice arbeitet. Haben wir schon die Probleme, jetzt Bonn und Berlin zu koordinieren und müssen ja auch hin und her reisen. Also von daher glaube ich nicht, dass wir da jetzt den Bonner Bereich, wir haben einen Flächenleerstand von unter 2%, dass wir jetzt dort Corona-bedingt Einbrüche haben werden künftig oder wenn jetzt mehr der Trend zum Homeoffice gehen würde, dass dort in irgendeiner Art und Weise in Einschnitt kommen würde. Es gibt jetzt aktuell ein Projekt, wo man mit den großen Behörden abstimmen möchte und auch mit Telekom und Post, ob wir tatsächlich jetzt Homeoffice forcieren, in der Stadt an sich forcieren und mit den Konzernen absprechen, wer wann arbeiten darf, was aus meiner Sicht nicht funktionieren wird. Also ich kann nicht mit Weltkonzernen sagen, okay, der eine Weltkonzern darf Montag, Dienstag arbeiten und der andere Donnerstag, Freitag und mittwochs gucken wir mal, wer von den beiden am meisten zu tun hat und darf dann ins Büro. Also es ist sicherlich nicht unbedingt praktikabel.
Jetzt haben wir recht viel über Büroflächen gesprochen. Wie ist das mit privaten Wohnungen? Hat sich da am Markt was getan oder ist da auch nur so wenig Leerstand?
Bonn ist ja umgeben vom Rhein-Sieg-Kreis. bedeutet, die Stadt Bonn kann sich flächenmäßig nicht erweitern. Wir hatten historisch bedingt wenig Gewerbe, wir hatten schon immer viel Büros, wir sind ein Dienstleistungsstandort, bedeutet, wir haben wenig Entwicklungsflächen. Und wir sind eine Stadt, die seit Jahren wächst, also seit über 20 Jahren haben wir stetigen Bevölkerungszuwachs. Die Prognose sagen, dass wir weiteren Zuwachs haben werden. Der Flächenleerstand im Wohnbereich liegt unter 1% und wir haben fast keine Potenzialflächen mehr. Dadurch, dass wir eben keine Flächen haben, die irgendwie umgewidmet werden können aus dem Gewerbe, haben wir auch nicht die Möglichkeiten, jetzt riesige Projekte zu machen. Es gab ein Projekt, das ist das Westside, das ist ein ehemaliger Industriestandort, der tatsächlich jetzt zu einem Wohn- und Bürostandort wird. Aber das ist so der letzte große Standort, den man entwickeln kann. Und dann wird's eng. Entsprechend haben sich auch die Preise bei uns extrem entwickelt, nach oben entwickelt. Ich meine, bei 330.000 Einwohnern in der Stadt und wir reden bei Eigentumswohnungen mittlerweile über 10.000 Euro den Quadratmeter, dann ist das aus meiner Sicht schon eine Ansage. Und im Neubaubereich bei Mietwohnungen in gleicher Art und Weise bei 16,50 Euro aufwärts, das muss man schon erstmal verdienen. Auf der anderen Seite sind wir ein Standort mit einer sehr starken Mittelschicht. Das heißt, da ist relativ viel Geld vorhanden, was man dann auch beim Kauf merkt. Das heißt, wenn Sie ein Kaufobjekt haben in guten Lagen, dann sind wir auch schon mal ganz schnell im siebenstelligen Bereich, weil es eben doch relativ viele gibt, die sich dann auch bedingt durch die aktuell niedrigen Zinsen und anhaltende niedrige Zinsphase dann doch das sich leisten können.
Sie haben schon einige sehr interessante Punkte angesprochen. Ich gehe nochmal ins Detail bei manchen Sachen. Vielleicht erstmal so angefangen, Bonn im Vergleich zu anderen Städten. Man sagt immer, München und Frankfurt sind sehr teuer. Kann man Bonn mit anderen Städten vergleichen und wie würde Bonn dann dastehen?
Also Bonn wird immer ganz gerne mit Münster verglichen. Das sind ähnliche Parameter und auch von den Preisen ähnliche Parameter, auch von der Einwohnerstruktur, wobei Münster ein bisschen naja, ich sage mal, dass Bonn sicherlich ein bisschen spießiger, Münster hat da ein bisschen mehr Studentenflair sicherlich eingebracht, wobei wir auch über 30.000 Studenten haben, das heißt, wir sind eine starke Studentenstadt, deswegen ist Uni eben auch der große Mieter. Ehrlicherweise muss man aber auch zugeben, dass jetzt in diesem Jahr die Uni auch eine von den großen Mietern ist, weil sie selbst Neuanmietungen, weil sie selbst viele Flächen modernisieren müssen, sanieren müssen, die einfach in die Jahre gekommen sind. Und die Sanierungen dauern eben eine gewisse Zeit, von daher sind es auch langfristige Anmietungen geworden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch ein großes Projekt anstehen in Bonn, was auch vielen jetzt Kopfschmerzen bereitet, ist das Stadthaus Bonn. Das heißt, da wo unsere Oberbürgermeisterin sitzt mit 5.000 Angestellten, das ist leider auch marode, das muss dringend saniert werden und man hat es festgestellt, man muss kurzfristig in den nächsten 2 Jahren aus dem Gebäude raus und innerhalb der Stadt 5.000 Personen unterbringen. Aus meiner Sicht nicht machbar, nicht darstellbar. Es gibt eine einzige Liegenschaft, die dafür in Frage kommt, die gehört dem Land und ist wohl mit den Verhandlungen ein bisschen schwierig.
Interessant, natürlich auch die Niedrigzinsphase. Das heißt, die Menschen überlegen, wo sie ihr Geld vielleicht anlegen können. Findet man in Bonn interessante Anlageobjekte?
Wenn man am Bonn sucht, dann wird man sicherlich die ein oder andere Anlage finden, die exorbitant teuer ist. Viel passiert leider auch unter der Hand. Das heißt, das haben wir selbst in der Vermarktung, dass wir Dinge, die wir in Auftrag nehmen, wenn das ein bestimmtes Volumen hat, es gibt so diesen Grenzen zwischen 400 und 1 Million, da haben sie die Datei voll mit massigen Interessenten, da haben sie eine hohe dreistellige Anzahl von Interessenten, die potenziell das alles kaufen könnten, dass da dann mit der Niedrigzinsphase viele in diesen Bereich rein wollen, die können sie gar nicht bedienen. Und was dann im siebenstelligen Bereich oder höher ist, gerade im höheren Bereich, also wenn es über 10 Millionen gehen würde, das haben wir in Bonn sowieso sehr, sehr selten. Da gibt es vielleicht alle 2 Jahre mal 1-2 Verkäufe. Im mittleren Millionenbereich haben wir auch nur immer eine Handvoll und die Masse erfolgt tatsächlich unter 1 Million, und die sind sehr, sehr schwer zu bedienen, aber da ist der Markt faktisch leer.
So ein paar Trends hatten Sie schon gesagt. Sehen Sie so allgemein so eine Zukunftsaussicht für die Stadt? Ist da was in Bewegung?
Bonn hat, was das betrifft, schon sag mal, einiges vor sich. Wir können uns innerhalb der Stadt nicht mehr ausdehnen. Wir haben nur die Möglichkeiten zu verdichten. Wir haben nur die Möglichkeit abreißen, höher bauen, was teilweise schwierig ist, weil wir verschiedene Wetterschneisen und Frischluftschneisen in Bonn haben, die zu berücksichtigen sind. Das heißt, wir können in bestimmten Bereichen nicht hochbauen, bestimmte Bereiche dürfen nicht bebaut werden, weil wir ein sehr schwieriges Klima haben durch das Siebengebirge im Süden. Und dadurch ist es eben notwendig, dass bestimmte Bereiche komplett frei von der Bebauung sind. Auf der anderen Seite wehren sich natürlich die Leute, wo bebaut werden kann, ihre kleinbürgerliche Struktur aufzugeben und vielleicht mit großen Wohngebäuden zu leben. Die Stadt Bonn versucht gerade mit einem Masterplan eine Hochhausstruktur umzusetzen, hat eine Planung herausgegeben, wo können in Bonn Hochhäuser gebaut werden. Auch im Bundesviertel, was ja das ehemalige Regierungsviertel ist, wo wir von der Historie sehr viel Bürogebäude haben, ist jetzt festgelegt worden, dass bei jedem Neubau Wohnen dominieren muss, 67% Wohnanteil zum einen. Dann haben wir ja die Struktur, dass ab einem bestimmten Volumen 40% geförderter Wohnungsbau entstehen muss. Das ist sicherlich eine gute Absicht. Auf der anderen Seite haben wir aber teilweise so hohe Bodenpreise, dass es schwer zu realisieren ist und dann auch schwierig für Investoren ist, das umzusetzen. Das heißt, irgendwo muss ich das kompensieren und muss man sehen, wie man das hinbekommt. Wir haben in den letzten Jahren in Summe eigentlich jedes Jahr immer weniger Verträge umsetzen können in der Stadt, weil eben die Flächen nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, wir haben jetzt als Beispiel vor 6 Jahren haben wir im Schnitt noch 3.500 Verträge in der Stadt Bonn gehabt, Kaufverträge über alles, Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, sind dann historisch eingebrochen mit 20% Minus und pendeln uns jetzt am Anfang dieses Jahres, gab es nochmal einen Einbruch, bedeutet wir lagen Ende letzten Jahres noch 20% eben über den normalen Durchschnitt, sind jetzt im Halbjahresergebnis nochmal 10% darunter und es sieht so aus, dass wir uns auf diesem niedrigen Niveau einpendeln werden, weil wir eben keine Möglichkeit mehr haben einer Ausdehnung, einer Aufstockung oder einer Neubeplanung, weil die wenigen Flächen, die noch vorhanden sind, haben wir auch ein großes Problem, dass wir häufig völlig veraltete Bebauungspläne haben. 80% aller Bebauungspläne sind wirklich historisch mit der heutigen Struktur gar nicht mehr vereinbar, sodass wir da sehr viel umsetzen müssen, sehr viel ändern müssen, was sehr viel Energie auch hinsichtlich der Behörden bedarf und auch umzusetzen ist, was ich als große Herausforderung sehe.
Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, auch für Ihr Unternehmen Limbach Immobilien und vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Dave, dem Dave-Netzwerk, was sehen Sie da für die Zukunft? Was sind so die Vorhaben?
Ja, letztendlich wollen wir uns mit Dave weiter positionieren. Wir sind jetzt hier einer von den kleineren Partnern in diesem Netzwerk, aber genau das stärkt das Netzwerk, dass wir große und kleine Partner haben und über die großen Partner dann eben auch ein bundesweites Netzwerk bespielen können. Bedeutet, dass wir auch bei Pitches innerhalb der Stadt Bonn, die mal größer sind, wo man als lokaler Platzhirsch vielleicht normalerweise bei den internationalen Eigentümern Schwierigkeiten hat, da einen Zuschlag zu erhalten, aber gerade mit den Partnern im Rücken, dass man eben sagen kann, wir haben hier große Partner, ein starkes Netzwerk, die einen im Zweifelsfall unterstützen, wobei die lokale Kompetenz eben schon das Große ist, was wir haben und wo wir auch unseren Wert sehen, und sicherlich auch gegenüber manchen bundesweit tätigen Franchise-Unternehmen sicherlich ein besseres Netzwerk und auch bessere Marktkenntnisse darstellen können.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Dave Talk. Bei mir ist Guido Stracke von KSK Immobilien aus Köln. Herzlich willkommen hier, Milli. Ja,
guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Wie ist der Standort Köln eigentlich überhaupt zu bewerten?
Ja, um über den Standort Köln zu sprechen, ist erstmal wichtig zu sagen, was ist eigentlich der Standort Köln? Das ist einmal die Metropole Köln. Dann gehen wir, ich sag mal, im Osten reicht das bis ins Bergische Land. Dann gehen wir bis im Westen, bis zur Region Aachen. Und im Rhein-Sieg-Kreis gehen wir fast bis zur Grenze Rheinland-Pfalz und im Norden fast bis Düsseldorf. Und in der Region leben circa 3 Millionen Menschen. Und es werden circa 24.000 Objekte jedes Jahr dort umgesetzt. Und wir als KSK Immobilien GmbH sind dort in dieser Region halt, ich sag mal, der größte Makler, der Marktführer. Und somit haben wir eine Menge Expertise über die verschiedenen Assetklassen.
Kann man schon sagen, wie die Marktentwicklung durch und wegen Corona sich entwickelt hat?
Ja, wir müssen da eigentlich die Phasen differenzieren. Einmal, als Corona uns voll erwischt hat und einmal jetzt die Phase, in der wir uns jetzt befinden. Wie überall, sage ich mal, hat uns Corona genauso in allen Assetklassen getroffen, wie Gewerbe, Hotels. Wohnen ist natürlich hat sich sehr gut entwickelt. Aber für uns war es als Makler erstmal, ich sag mal, sehr schwierig, weil wir uns erstmal an Corona gewöhnen mussten. Das heißt, die Arbeitsprozesse mussten wir digitalisieren. Dann haben wir kontaktlose Besichtigungen mussten wir durchführen. Wir mussten die Corona-Regeln einhalten. Ausschließlich digitale Kommunikation und natürlich Umstellung so ein bisschen auf Homeoffice. Und dann hatten wir natürlich mit dieser Unsicherheit, was passiert eigentlich durch Corona mit unserem Unternehmen, eine gewisse Unsicherheit. Und das war natürlich eine große Herausforderung, die uns sehr viel Kraft gekostet hat. Das ging einher mit einem Umsatzrückgang Anfang des Jahres, letzten Jahres, hat sich dann aber, muss ich ganz ehrlich sagen, Mitte des Jahres, Juli, August, wieder sehr positiv entwickelt. Also wir haben dadurch die Corona-Zeit eigentlich letztes Jahr im Juli, August sehr positiv überwunden. Und heute kann man sagen, dass jetzt ab Beginn des Sommers wir spüren, dass in den Teilmärkten wieder ein Nachfrageüberhang überall herrscht und die Preise wieder weiterhin nach oben steigen und wir sind eigentlich schon wieder über dem Niveau vor Corona.
Wenn wir vielleicht mal so auf ein paar Besonderheiten schauen, wie lief es da im Gewerbe?
Ja, im klassischen Gewerbe war es so, dass Einzelhandel, Hotel und Gastronomie auch bei uns zu den Verlierern gehört hat und der Bereich Wohnen, Logistik und der Lebensmittel, also der Lebensmittelhandel, hat auf der anderen Seite sehr positiv sich entwickelt. Einen Aspekt möchte ich herausbringen, ist die Logistik, weil die Lieferketten immer diffiziler werden, ist es so, dass das Thema Leitlogistik immer mehr kommt und das heißt, dass diese Gewerbeparks, Leitlogistik sich sehr positiv entwickelt, auch bei uns gerade im Umland von Köln, im Speckgürtel. Und das ist, worauf die Investoren zurzeit sehr stark schauen. Das Zweite ist, wir diskutieren gerade, dass im Einzelhandel, wir hatten in der Corona-Zeit schon relativ viel Leerstand. Und durch das Homeoffice kommen jetzt immer mehr Leute in die Region wieder zurück. Also sie wohnen wieder zu Hause, sind also mehr zu Hause. Und wir haben das Gefühl und diskutieren darüber, ob wir nicht eine Nachfrage verspüren in der Region. Und es gibt gewisse Bereiche in Köln, wo wir keinen Leerstand mehr haben, in Nebenzentren. Dazu kommt, dass die Konsumenten mehr regional denken. Sie wollen nachhaltige Produkte haben. Und das alles, glauben wir, führt dazu, dass auch der Handel in der Region wieder an Fahrt aufnimmt.
Wenn wir vielleicht dann mal auf den Wohnungsmarkt schauen, gibt es da bestimmte Entwicklungen?
Ja, der Wohnungsmarkt war vor der Pandemie sehr positiv. Dann kam die Pandemie, es kamen leichte Rückgänge. Zurzeit stellen wir fest, dass wir einen Nachfrageüberhang haben im Wohnungsmarkt. Bedingt auch dadurch, dass wir in Köln jetzt alleine mindestens 2.500 Euro zurzeit nur bauen. Mehr nicht. Wir bräuchten aber 6.000 Objekte. Und damit kommt schon ein Gap auf, dass die allein im Neubaubereich die Nachfrage durch das Angebot gar nicht gedeckt werden kann. Und das Gleiche kann man auch sagen vom Umland in Köln. Da haben wir ähnliche Gaps. Das heißt, das Angebot im Neubaubereich wird durch die Nachfrage, kann die Nachfrage gar nicht decken.
Kann man sagen, wie sich so das Kaufverhalten entwickelt an den Standorten, zum Beispiel beim Gewerbe?
Ja, das, am Anfang hatten wir auch eine sehr starke Zurückhaltung bei den Gewerbe, bei den Investmentnachfragern, im privaten sowie im institutionellen Bereich, weil wir glauben, dass viele Profis oder auch Privatleute andere Probleme hatten, als gerade sich mit Investments zu beschäftigen. Aber im Laufe der Zeit hat sich das wieder auf ein normales Niveau vor Corona entwickelt. Und zurzeit haben wir in diesen, ich sag mal, guten Assetklassen, die sich sehr positiv entwickelt haben, eine Übernachfrage. Und die entwickelt sich äußerst positiv. Ähnlich wie im Wohnen. Im Wohnen haben wir die Entwicklung insofern, dass wir feststellen, dass vor Corona wir 5,3 Käufer pro Haus hatten. Dann kam Corona, ging es ein bisschen runter. Und jetzt sind wir dabei, dass wir 8,3 Käufer pro Haus haben. Das heißt, die Nachfrage hat sich um 50% erhöht. Und dazu muss man sagen, dass die Preise seit 2012 sich fast verdoppelt haben. Dazu kann man noch sagen, dass sich die Nachfragestruktur so entwickelt, dass durch Corona das Bewusstsein für Gärten, also für Freizeit, für größere Räume groß geworden ist. Und wir haben eine Umfrage mit unseren Maklern gemacht. Das sind 90 Makler, die wir im Geschäftsgebiet beschäftigt haben. Die haben eindeutig gesagt, dass natürlich der Garten wichtig ist, aber auch immer wichtiger das Büro und Digitalisierung, also Internet. Das ist total wichtig.
Die Mieten, also gestiegen, Investmentpreise gestiegen, ist Köln aber trotzdem eine interessante Stadt. Lohnt es sich da noch reinzugehen oder ist es schon teuer?
Also die Multiplikatoren im Investmentbereich haben sich natürlich sehr stark entwickelt. Wie kann man das sagen? Es geht um Renditen und Vergleiche. Wenn wir uns mit München vergleichen, ist natürlich schwierig, sich mit München zu vergleichen, dann ist noch Luft nach oben. Ja? Aber das Problem ist einfach, wir haben zu wenig Angebot und übermäßig viel Nachfrage. Aber ich bin davon überzeugt, dass Köln ein nachhaltig guter Immobilienstandort ist. Nicht nur Köln, sondern auch der suburbane Raum, wir nennen es auch den Speckgürtel. Weil in Köln ist weniger Platz, die Leute gehen raus in die Umgebung, also in das Umland. Und deshalb kann man auch nur, wenn man vom Immobilienmarkt Köln spricht, das Umland mit einbeziehen.
Gibt es denn irgendwelche Projekte, großen Projekte, die da vielleicht schon bald kommen könnten und vielleicht auch für ein bisschen Entlastung sorgen, mehr Wohnraum, mehr Gewerbe?
Ja.
Wie ist da die Lage?
Ja, es gibt einige Projekte in Köln, das heißt große Projekte. Einmal ist es die Parkstadt Süd, die ist das Gelände des heutigen Großmarktes. Da werden ca. 3.400 Wohneinheiten gebaut für 7.700 Menschen und ca. 4.300 Arbeitsplätze. Das ist ein großes Projekt. Das andere große Projekt ist auf der Schelsig, das ist der Deutzer Hafen. Ein fast 40 Hektar großes Quartier, wo Wohnungen für 7.000 Menschen und Büros für ca. 6.000 Arbeitsplätze gebaut werden, direkt am Wasser. Dann gibt es, ich sag mal, Stadterweiterungen wie Kreuzfeld im Norden von Köln mit ca. 80 Hektar. Aber auch natürlich Quartiersentwicklungen in Braunsfeld, Ehrenfeld, ehemaliger Güterbahnhof. Also in Köln gibt es schon einige Flächen. Das Problem ist aber nur, dass bei solchen großen Flächen natürlich die Qualität stimmen muss. Menschen wollen dort auch noch in 50, in 40 Jahren leben. Deshalb nimmt sich die Stadt besonders viel Zeit. Das heißt, die Genehmigungsprozesse dauern natürlich an. Aber es wird dort durch diese Projekte natürlich ein schöner Schub auf den Immobilienmarkt kommen. Es dauert halt leider noch ein bisschen.
Schub gibt es vielleicht bei Ihnen auch im Unternehmen. Was gibt es da vielleicht so für neue Projekte für die Zukunft?
Ja, wir stehen jetzt voll auf Digitalisierung. Das heißt, unsere Firma wandelt sich gerade in eine Digitalfirma. Wir wollen also viel mehr digital unsere Prozesse abbilden. Dann weiterhin wollen wir natürlich unsere Mitarbeiter weiter ausbilden. Das heißt, wir wollen eine hohe Qualität haben, um unseren Kunden den Bankkunden vorrangig natürlich auch eine gute Qualität zu bieten. Ja.
Und die Zusammenarbeit mit dem DAVE-Netzwerk, wie wichtig ist das für Sie?
Das ist sehr wichtig für uns. Das kann man auf verschiedenen Ebenen sehen. Einmal ist es für uns wichtig, sich mit seriösen, guten Maklern auszutauschen, bundesweit. Einmal über Märkte, über Strukturen, über Prozesse. Das Zweite ist, dass wir unsere Kunden aus Köln jetzt bundesweit auch begleiten können. Nämlich zum Beispiel Berlin, München haben wir verschiedene Kunden, die Objekte suchen oder Objekte haben und verkaufen wollen. Und so sind wir sehr froh, dass wir im DAVE-Verbund diese Partner haben und wir unsere Kunden zufriedenstellend bedienen können.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim DAVE-Talk. Mein Gast heute Axel Quester von Quester Immobilien und wir sprechen über Duisburg. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in Berlin.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Wie ist so momentan die aktuelle Entwicklung? Duisburg haben vielleicht nicht alle so immer auf dem Schirm, aber es passiert auch viel auf dem Immobilienmarkt.
Ja, Duisburg ist ja so geografisch der westlichste Teil des Ruhrgebietes, nördliche Teil der Rheinschiene. Wir liegen also so im Schnittpunkt von Ruhrgebiet zu Rheinschiene, Köln, Bonn, Düsseldorf und da ist einiges los. Der Markt, ich sag mal, er tobt fast, also wir haben hohe Umsätze, sind im zweiten Jahr über 1,5 Milliarden, was den Gesamtumsatz am Markt angeht. Und da ist so einiges los.
Es tobt, weil man Nachholeffekte jetzt durch Corona sieht? Oder was sind so die Punkte momentan?
Also ich glaube, Nachholeffekt Corona kann man gar nicht so sagen, weil es keinen Aussetzer durch Corona gegeben hat. Der Markt ist also eigentlich auch 2020 relativ stark geblieben. Aber es gibt schon in Duisburg Nachholeffekte aus der Vergangenheit, dass wir im Ruhrgebiet halt lange so als billiger Jakob gehandelt worden sind gegenüber den Städten wie Düsseldorf, Köln. Und da ziehen die Preise, aber auch die das Transaktionsvolumen deutlich an. Und da ist einfach mehr los, auch weil es spannende Projekte gibt, wo die Investoren sagen, das gucken wir uns doch mal an.
Also Duisburg ist nicht das kleine Anhängsel, sondern es gibt interessante Projekte und auch interessante Investmentmöglichkeiten.
Genau, man hat vielleicht vor 10 Jahren gesagt, Duisburg ist der Speckgürtel von Düsseldorf. Das hat uns natürlich sehr gewurmt. Also möchte schon gerne der Speckgürtel sein. Und heute ist Duisburg halt eigenständig, hat auch eigene Alleinstellungsmerkmale und ist nicht nur einfach deswegen spannend, weil es nur billig ist. Das ist natürlich auf Dauer auch kein guter Zustand.
Schauen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Einzelhandel, Gewerbebereich, Bürobereich. Wie hat sich da die Lage in den letzten Monaten und im letzten Jahr getan?
Ja, das ist auch relativ außergewöhnlich, weil in den Nachbarstandorten ist der Bürobereich doch in die Knie gegangen durch Corona und in Duisburg war 2020 der Umsatz stärker als 2019, also da ist nichts zu merken gewesen. Wo wir auch einen sehr starken Markt haben, ist im ganzen Bereich Hallen, Unternehmensimmobilien, kleine Logistikimmobilien. Da ist deutlich mehr Nachfrage als Angebot. Es liegt auch daran, dass viele Unternehmer nicht mehr mieten wollen, sondern was zum Kaufen suchen. Also im Gewerbegrundstück 4000 Quadratmeter, kleine Halle mit ein bisschen Büro dabei, das könnten wir viel öfter verkaufen, wenn es öfter da wäre. Da, wo man es natürlich merkt, dass es Corona gegeben hat und dass es davor ja auch schon Probleme gab, ist der ganze Bereich Einzelhandel, Gastronomie.
Bereich Wohnen, Mieten, wie hat sich da die Lage entwickelt?
Also der Mietwohnungsmarkt ist in Zeiten von Corona schon zurückgegangen. Ich glaube, da haben viele Privathaushalte einfach gesagt, jetzt in Corona-Zeiten wollen wir nicht umziehen, da bleiben wir da, wo wir sind. Und läuft jetzt langsam wieder an, ist aber noch zurückhaltender als vor Corona. Das ist ganz anders beim Kauf. Da ist richtig Bewegung drin. Es hat es auch nie einen Corona-Rückgang gegeben. Da ist der Markt stark geblieben, sind die Preise angezogen. Und da merken wir insbesondere, dass so die ländlichen Stadtteile, Duisburg ist ja eine relativ große Flächenstadt. Da merken wir, dass in den ländlichen Stadtteilen die Nachfrage immer deutlich angezogen ist. Da ist vielleicht auch so der Traum, dass man jetzt in Corona-Zeiten mit Lockdown ein bisschen mehr Garten vielleicht hat, ein bisschen mehr Ruhe. Und da merkt man schon so ein bisschen den Zug aufs Land.
Wie ist Duisburg so als Kapitalanlage geeignet? Gerade in Niedrigzinszeiten schauen ja viele, wo man das Geld dann vielleicht nicht mit Niedrigzinsen auf dem Konto oder mit Minuszinsen auf dem Konto hat. Gibt es da Kapitalanlagen?
Wir sind, was Kapitalanlagen angeht, es gibt Angebot, was aber sich immer sehr schnell bewegt wird. Wir sind auch immer noch günstiger. Ich habe ja gerade gesagt, wir wollen nicht der billige Jakob sein, aber wir sind natürlich trotzdem günstiger als A-Standorte wie Düsseldorf oder Köln. Trotzdem ist Duisburg kein Geheimtipp mehr. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe mir überlegt, ich wollte was in Duisburg investieren, ich bin ein bestimmter Erste, dann muss man einfach sagen, da ist auch schon ein sehr geordneter Markt und die Faktoren sind auch schon für Duisburger Verhältnisse sehr hoch. Also wir sind in der Spitze bis zum 25-fachen und das ist ungefähr das Doppelte von dem, was wir vor 5, 6 Jahren hatten.
Wie ist die Lage ansonsten? Gibt es irgendwelche großen Bauprojekte? Entspringen gerade neue Sachen?
Es gibt zwei ganz spannende Dinge, aber vorweg vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Duisburg war ja lange Zeit überschuldet. Das heißt, die hatten keine Eigenständigkeit als Stadt, wie sie ihren Haushalt machen, sondern wurden von der Landesregierung beaufsichtigt. 2022 wird sich das ändern. Da sagt man vielleicht zuerst, das hat nichts mit dem Immobilienmarkt zu tun. Hat es aber doch, weil die Stadt jetzt eigenhändig in eigener Initiative Grundstücke kaufen kann, Infrastrukturmaßnahmen bewegen kann. Und das wird den Markt auch nochmal, denke ich, vereinfachen. Und die großen Bauprojekte sind beides städtische Projekte, beziehungsweise GEBAG, das ist städtische Baugesellschaft. Das ist einmal Sechsseen-Wedau, da wird ein ganzer Stadtteil an der Sechsseenplatte neu gebaut. Stadtteil heißt, da ist sehr viel Wohnen, da ist ein bisschen Gewerbe, ein bisschen Uni. Und dann gibt es ein weiteres Projekt, das ist ein ehemaliges Bahngelände, das ist der alte Güterbahnhof, die Duisburger Düne heißt das. Da wird auch eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe entstehen.
Also doch einiges los, weil auch der Bedarf einfach da ist?
Weil der Bedarf da ist, weil die Zinsen, um sowas zu stemmen und zu bewegen, günstig sind. Und weil, glaube ich, einfach auch viele Dinge aufgebrochen worden sind, die in der Vergangenheit für Stillstand gesorgt haben.
Stillstand gibt es bei Questa Immobilien natürlich nicht. Was gibt es da so für neue Projekte?
Wir sind ja, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, ein Gemischtwarenladen. Das heißt, wir machen sowohl den Bereich Wohnen als auch Invest und Gewerbe. Und wir haben ein paar ganz spannende neue Dinge sowohl im Bereich Wohnen als auch im Investmarkt. Und freuen uns auf das, was kommt. Wir sind nicht so stark im Bereich Neubau, das überlassen wir anderen. Wir sind mehr derjenige, der Bestandsimmobilien handelt. Und da haben wir neue Projekte und in Zusammenarbeit mit den Dave-Partnern auch ein paar Gemeinschaftsgeschäfte angeschoben. Und da sehen wir der Zukunft eigentlich sehr freudig und gelassen entgegen.
Ja, wie wichtig ist dieses Dave-Netzwerk für Kundenakquise, Netzwerken schon bedeutend?
Das ist für uns eine sehr wichtige und gute Entscheidung gewesen. Wir sind jetzt seit ungefähr 6 Jahren dabei. Und wir haben schon einige Dinge bewegt, so typische Beispiele, gemischte Portfolios in verschiedenen Städten und Standorten, wo der Ansprechpartner gerne verkaufen möchte, aber jetzt nicht 10 verschiedene Ansprechpartner haben wollte. Das haben wir gut bewegen können. Wir haben einzelne Projekte, wo wir dann unseren Partner in Hannover empfehlen konnten oder in Hamburg. Das funktioniert sehr gut und gleichzeitig natürlich auch diese Freundschaft unter den Dave-Partnern und dass man sich mal austauschen kann, ob es bestimmte Tendenzen nur am eigenen Standort gibt oder ob andere das Gleiche beobachtet haben.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Dave Talk. Bei mir ist heute Dirk Streicher von Delta Domizil in Hannover und Göttingen. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Streicher.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist die momentane Lage? Gibt es irgendwelche Nachrichten? Haben sich Dinge grundsätzlich verändert?
Es gibt viele Nachrichten. Die Landeshauptstadt Hannover hat ja seit jeher sich durch einen sehr stabilen Immobilienmarkt sich ausgezeichnet. Auch in der Corona-Zeit hat sich diese Festigkeit, diese Stabilität bewiesen. Wir haben natürlich wie in anderen Teilmärkten einige Märkte, die sich durch Corona negativ entwickelt haben. Dazu gehört der Handel, die Gastronomie und die Hotellerie. Ich würde aber für Hannover, aber auch Göttingen konstatieren, dass wir hier am Tiefpunkt den Tiefpunkt erreicht haben und in diesen Segmenten auch ja, der Boden erreicht ist.
Das heißt, so Einzelhandel hatte es sehr schwer. Wie sieht es sonst so mit Gewerbe, Büroimmobilien aus?
Ja, der Büroimmobilienmarkt als Teilmarkt hat sich in Göttingen und Hannover doch ganz stabil erwiesen. Natürlich hat sich in der Anfangszeit die Nachfrage ist die Nachfrage gesunken nach Büroflächen. Wir haben aber jetzt im abgelaufenen Jahr 2020 rund 145.000 Quadratmeter auch in Hannover vermieten können. Im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt von 160.000 Quadratmetern ein leichter Rückgang. Und man muss ganz klar erkennen, jetzt gerade im ersten Halbjahr 2021 hat sich doch eine Dynamik wieder am Büromarkt aufgetan. Das heißt, die Nachfrage ist da. Die Unternehmen sind dabei, ihre Situation zu überprüfen. Daraus ergeben sich neue Flächenbedarfe und wir sind davon überzeugt, dass sich gerade Neubauentwicklungen sich einer hohen Nachfrage in den nächsten Monaten, Jahren auch stellen werden müssen.
In welche Richtung geht's dann? Also eher weniger Fläche, weil die Mitarbeiter durch Corona auch viel Homeoffice jetzt machen, oder mehr Fläche, weil man einfach Platz braucht, um die Mitarbeiter auch zu verteilen?
Ich denke, das ist von Unternehmen zu Unternehmen doch nicht ganz gleich einzuschätzen. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Ja, es gibt Unternehmen, die wieder auf die Zellenbüros wegen der Thematik Pandemie schielen. Aber es werden auch nach wie vor Open-Space-Lösungen nachgefragt. Und ja, insgesamt kann man ganz klar sehen, die Unternehmen wollen moderne Büroflächen, die eben die Ansprüche, die man eben heute an solche Flächen hat, auch erfüllen.
Wie sieht es bei Wohnen und Mieten aus? Hat sich da was getan?
Ja, ich denke auch für beide Standorte Göttingen, Hannover, auch kurz nach der Pandemie eine gewisse Schockstarre. Die war aber vielleicht 2-3 Monate und in beiden Städten sowohl was Mieten. Es gibt zu wenig Wohnungen in Göttingen, es gibt zu wenig Wohnungen und Häuser in Hannover und das macht sich eben im Markt bemerkbar. Sogar so weit, dass nicht nur in der Landeshauptstadt Hannover die Nachfrage, das Angebot überwiegt, sondern auch in der Region inzwischen wieder steigende Preise, ja, aufgrund der Effekte, die ich gerade beschrieben habe, zu erkennen sind.
Wenn man Göttingen, Hannover mit anderen großen Städten vergleicht, wie liegt man da preislich? Ich meine, München und Frankfurt sind wahrscheinlich immer so die teuersten, aber wo kann man dann Hannover, Göttingen so einordnen?
Also bei Eigentumswohnungen können Sie im Neubau inzwischen in mittleren bis guten Lagen keine Wohnung mehr unter 5.000 Euro den Quadratmeter erwerben. Gleiches gilt. Göttingen und Hannover haben fast gleiche Preise. Liegt daran, obwohl Hannover rund 530.000 Einwohner, Göttingen 117.000 plus rund 30.000 Studenten. Göttingen hat aber eine hohe Kaufkraft, ist ein Wissenschaftsstandort, Georg-August-Universität, Max Planck, Sartorius, große Unternehmen, die dort auch vertreten sind und dann eben auch die Kaufkraft in diese Stadt bringen, die sich dann eben auch wieder auf die Möglichkeit, ja, hohe Preise bezahlen zu können, auswirkt.
Wenn man gerne etwas kaufen möchte, zum Beispiel auch als Kapitalanlage, gerade in Niedrigzinszeiten, sind Göttingen und Hannover interessant?
Absolut. Ich habe ja eingangs gesagt, Hannover und aber auch Göttingen sind sehr stabile Märkte. In beiden Städten wurden in den letzten Jahrzehnten wenig spekulativ gebaut. Das heißt, das, was gebaut wurde, ist auch immer gut vermietet worden und dadurch schielen eben viele Investoren, auch internationale Investoren nach wie vor auf beide Städte, sogar Göttingen als C-Stadt, weil entsprechende Renditen dort auch noch erzielbar sind. Also ein absolut interessanter Investmentstandort.
Wie sieht's aus mit irgendwelchen neuen großen Projekten? Wird gebaut? Kommt da einiges?
Ja, die Antwort auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum wird unter anderem in Hannover durch das größte niedersächsische Wohnbauprojekt mit rund 4.000 Wohnungen, Gronsrode, versucht zu beantworten. Unser Unternehmen selbst ist dort auch sehr aktiv. Wir bauen dort hunderte von Wohnungen, die dann sowohl als geförderte, aber auch als frei finanzierte Wohnungen dort dem Markt zur Verfügung gestellt werden. Ja, um eben das Thema der Wohnungs, naja, Not will ich noch nicht sagen, aber der schon angespannten Situation Genüge zu tun.
Also es wird auch wirklich einiges gebaut und neue große Projekte kommen.
Absolut, gilt auch für Göttingen. Göttingen, großer Arbeitgeber Sartorius in der Innenstadt, das Sartorius-Quartier, was dort entwickelt wird. Ja, auch dort gibt es interessante städtebauliche Entwicklungen, die den Markt in Zukunft entspannen sollen.
Welche Entwicklungen gibt es bei Data-Domizil? Was kommt so?
Ja, ich habe bereits genannt Gronsrode im Wohnsegment. Es gibt aber eben auch das Torhaus Expo Park sowie das Citygate Nord als große Büroentwicklung. Und auch da im Hinblick auf das Thema Office, was wir ja bereits angesprochen haben, auch in der jetzigen Zeit, unser Unternehmen hat gerade einen großen Mietvertrag über 4.000 Quadratmeter mit einem französischen Elektrohändler abgeschlossen. Die Nachfrage ist da, die Welt dreht sich weiter und auch in der Immobilienbranche müssen wir uns den neuen Herausforderungen immer stellen und das tun wir auch.
Wie wichtig ist denn so ein Netzwerk wie Dave für Ihre Arbeit, für die Kontakte, fürs Networking, Kundenakquise?
Das Netzwerk Dave Wir sind ein hannoversches und Göttinger Unternehmen und wir können Ihnen jede Lage auf der linken und rechten Straßenseite seit Jahrzehnten genau beschreiben. Und diese Kompetenz haben eben unsere DAVE-Partner bundesweit. Und das macht eben im Hinblick auch auf unsere Kundenstruktur. Wir können seriöse Informationen über alle Teilmärkte geben und das macht uns stark.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den DAVE Talks. Bei mir ist Bernd Hohmann von Hohmann Immobilien aus Münster und wir wollen mal schauen, was in der Fahrradstadt Münster alles so los ist, welche Neuigkeiten es gibt. Herzlich willkommen, Herr Hohmann.
Vielen Dank, dass ich heute eingeladen bin. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen zusammen diese Aufzeichnung machen kann.
Sehr gerne. Ja, ich habe schon gesagt, Münster bekannt als die Fahrradstadt. Was gibt's denn so für Neuerungen? Gibt es noch mehr Fahrräder jetzt in Münster?
Naja gut, es gibt noch mehr Fahrräder nach den Wahlergebnissen der Vergangenheit. Wird also noch mehr der autofreie Innenstadtbereich forciert zurzeit mit Fahrradstraßen, mit Vollsperrungen, mit allen Versuchen, die gerade laufen, um das Fahrrad noch stärker in den Mittelpunkt zu bringen. Aber ganz neu ist jetzt, auch das Bewegen der Fußgänger bekommt jetzt zum Zuge. Das gab es bisher nicht. Die Fußgänger wurden vernachlässigt. Jetzt werden die Fußgänger bevorzugt behandelt und dürfen jetzt auch die Fahrbahn zum Teil benutzen, weil sie komplett gesperrt werden. Also neue Fußgängerzonen zum Testen neuerdings.
Also wir sehen in Münster ganz neue Versuche. Vielleicht kommt das ja dann auch alles nach Berlin. Wir gucken mal. Aber was gibt es vielleicht so am Immobilienmarkt Neues?
Immobilienmarkt ist nach wie vor eigentlich unverändert wie in den letzten Jahren. Große Nachfrage, ein Nachfrageüberhang, ganz deutlich, also auch steigende Preise damit verbunden, im Mieten wie auch im Kaufen. Die Faktoren bei den Renditeobjekten sind gestiegen. Also Nachfrage ist ganz groß nach wie vor und es wird einiges gebaut, das ist klar, aber es könnte noch mehr sein. Es gibt ein paar Großprojekte in der Stadt, die entwickelt worden sind, jetzt teilweise mit 15-jähriger Vorlaufzeit. Im Stadthafen ist eine Fläche, glaube ich, von 120.000 Bruttogeschossfläche drin, die gebaut wird mit Hotels, Büros für 2.000 Menschen Arbeitsplätze da drin. Da gibt es zwei ehemalige Kasernen, die jetzt umgebaut werden, also auch genutzt werden. Da entstehen für 10.000 Menschen Wohnungen. Das ist auch ein großes Projekt und ein ganz großes zentrales Projekt, was fast fertig ist, ist die Rückseite des Bahnhofs. Dort ist ein Hotel entstanden mit knapp 200 Zimmern. Und 300 Apartments und eine große Einzelhandelsfläche mit über 2000 Quadratmeter. Auch das sind so die Highlight-Projekte, die jetzt gerade sehr groß entwickelt worden sind.
Also ordentlich was los. Sie haben jetzt so viele Sachen schon angesprochen. Lassen wir uns gerne so ein paar Mal vertiefen. Fangen wir vielleicht an nochmal. Corona, ist man da durch? Gab es irgendwelche Einbrüche beim Einzelhandel, beim Gewerbe?
Ja, Corona hat natürlich deutliche Spuren hinterlassen. Das ist ganz eindeutig. Im Einzelhandel, im Mieterbereich der Gewerbeflächen, auch im Umsatz, in den Umsatzzahlen sind auch deutlich eingebrochen. Aber das Thema war dann im zweiten Halbjahr, als Corona so, naja, man sich mit dann arrangiert hatte, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dann der Nachfrageüberhang entstanden ist und wir also Umsatzzahlen entwickelt haben, die deutlich höher waren als früher waren und letztendlich im Jahresende sogar das Vorjahresergebnis überschritten haben noch. Das war nochmal so eine aufholjagende Rallye zum Ende des zweiten Halbjahres.
Und diese Aufholjagd kam zustande, weil jetzt der Bedarf noch höher geworden ist?
Ja, also im Prinzip der Bedarf hat sich geändert nochmal. So, dass die Homeoffice-Lösung mehr Flächen benötigt werden. Der Küchentisch ist eine Notlösung, um zu arbeiten zu Hause. Aber es ist im Prinzip oft ein Zimmer mehr gewünscht. Das ist das Thema, also mehr Wohnfläche. Das in der Stadt und aber auch ein Wandel von der Stadt raus aus Land ins Umfeld rein. Der erste Speckgürtel um die Stadt drumherum sind vielleicht so 20, 25 Kilometer. Da fährt man wieder raus, kauft dort also auch und kann sich also für fast gleiches Geld dort ein Haus leisten, was sonst eine Stadtwohnung kostet im Prinzip. Und dann geht man auch raus aus Land und wenn ich dann nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren muss und die Kosten für den Transport in die Stadt und fürs Auto sparen kann, dann kann ich ein bisschen Geld ausgeben dafür, fürs Haus dann wieder aus. Und das ist einfach ein Trend, Freizeitgewinn für die Homeoffice-Menschen, aber auch mehr Fläche, die da gewünscht wird. Und das ist auch ein Wandel, der sich auch vollzogen hat. Nachdem diese Stadtflucht vorbei war, ist jetzt ein gewisser Landflucht wieder entstanden im Prinzip.
Ist das auch im Gewerbebereich zu sehen? Suchen Unternehmen vielleicht auch nach größeren Büros, weil sie mehr Platz brauchen? Oder ist das mehr im privaten Bereich?
Das ist mehr im privaten Bereich. Münster hat ohnehin nur einen ganz kleinen Gewerbeanteil. Wir sind eine Verwaltungsstadt, sind mit sehr vielen Behörden und Verwaltungseinrichtungen, wenig Gewerbe. Wir haben auch einen Leerstand von 1,2%, das ist völlig ungesund, das ist viel zu wenig. Aber Bauen auf Risiko ist erstmal ein neues Projekt, damit mit 2x6 oder 8000 Quadratmeter im Bau befindlich. Aber das war jetzt auch 2 Jahre, war still, hat totale Ruhe. Es war nur Investments im Wohnungsbau. Es gab Projekte, die mit 500 Wohnungen gebaut worden sind, in einem Standort. Aber Büros, es kommt jetzt langsam wieder.
Wie sieht das bei den Mieten aus? Wenn viel Bedarf ist, schätze ich, sind die dann auch gestiegen?
Ja. Die Mieten sind klar gestiegen. Wir haben einen Mietmix von 8 bis 10 Euro bei einfachen Wohnungen, von 10 bis 12 Euro bei Standardwohnungen und durchaus Mietwohnungspreise in der Größenordnung bis zu 15, 16 Euro bei guten Wohnlagen.
Und so ein paar neue Projekte haben Sie auch schon angerissen. Das heißt, in der Stadt ist eigentlich mächtig was los und es wird viel gebaut?
Ja, das ist richtig. Es ist halt Wohnungsbau, der gefordert wird und gebraucht wird natürlich auch in der Stadt wie Münster, eine erwachsene Stadt. Wir haben inzwischen etwa 320.000 Einwohner mit Tendenz steigend. Wir sind eine große Studentenstadt mit etwa über 50.000 Studenten, die natürlich auch Bedarf haben an Wohnraum. Und wir haben eine Menge Zuzug von den älteren Mitbürgern, die sich im Alter wieder daran erinnern, wie toll die Stadt Münster im Studium war und im Alter sich dort dann niederlassen und dann ihr Lebensabschnitt Nummer 2 oder 3 genießen dann dort. Und sich dort dann also auch niederlassen und dort auch sich in der Stadt bewegen und dort leben wollen halt eben. Also Zuzug auf jeden Fall. Da werden Wohnungen gebraucht, sehr viel gebraucht. Und es wird auch durchaus, wenn Projekte gebaut werden mit 200, 300 Wohnungen, 500 Wohnungen. Das war viele Jahre nicht der Fall. Das hat sich zumindest entwickelt langsam, dass es besser wird. Aber der Bedarf ist immer noch riesengroß.
Für Anleger, die gerade jetzt so in Niedrigzinszeiten eine Kapitalanlage suchen, ist Münster da eine gute Stadt?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ein B-Standort. Das ist, wir merken inzwischen, dass die Investoren, die wir uns kaufen, ganz viele aus anderen Städten kommen. Aus Hamburg, aus München, zwischen Frankfurt, die unseren Standort entdeckt haben. Also die letzten Verkäufe in diesem Anlagebereich waren, oder Bremen gerade aktueller Stand mit knapp 5 Millionen Objekt, sind also Leute aus Bremen gewesen, die den Standort Münster entdeckt haben.
Was ist für Sie so persönlich mit Hohmann Immobilien? Gibt es da Projekte, die Sie weiter voranbringen wollen? Was sagt die Zukunft?
Zukunft im Unternehmen ist, ich bin auch verstärkt als Bauträger tätig selber für exklusive kleine Objekte. 6 bis 10 Wohnungen nur, ganz edel, High-End, auch mit High-End-Preisen natürlich also auch, das Ganze in entsprechenden Lagen. Das ist mein Hauptgeschäft, was ich persönlich betreibe noch. Und ansonsten gibt es so langsam einen heranschreitenden Generationenwechsel, ist in der Planung, dass es so schrittweise weitergeht, dass meine Tochter und mein Sohn so langsam ins Unternehmen reinwachsen und ich in einigen Jahren das Unternehmen weitergeben werde. Das ist so das Private.
Sehr schön. Und das DELF-Netzwerk hilft Ihnen dann aber auch, um in ganz Deutschland so die Kontakte zu knüpfen?
Ja, das DELF-Netzwerk ist grandios. Ich bin sehr froh, dass ich in dem Netzwerk dabei bin. Das ist ein Austausch unter Freunden inzwischen. Wir kennen uns sehr gut, wir sind befreundet inzwischen. Das ist also auch keine strengen Geschäftsgebaren. Es sind aber ordentlich, völlig klar, aber miteinander. Aber es ist schön, miteinander zu arbeiten, mit Vertrauen zu arbeiten. Das heißt, wir müssen keine 10 Verträge schreiben, um zu sagen, bevor man dann ein Problem in mir kommt, wir rufen an und sagen, okay, da ist was, oder wir stochen 3 Zeiler, dann ist das Thema gelaufen. Und dann tauscht man sich einfach aus und da kann man den Standort des anderen unterstützen oder umgedreht. Ich unterstütze meine Kollegen, die auch gerne in der Stadt Münster.
Herzlich willkommen zum Dave Talk. Heute spreche ich mit Martin Schatz von der Immotipp über Dresden und Leipzig. Herzlich willkommen in Berlin.
Vielen Dank. Freue mich, dass ich das sein darf.
Wie ist denn so die aktuelle Lage gerade nach Corona? Wie läuft es bei Gewerbe und Wohnen?
Ja, ganz viele spannende Fragen. Wir haben ein sehr interessantes Jahr hinter uns, in dem wenig passiert ist. Und wir erleben jetzt gerade ein Jahr, in dem ganz viel nachgeholt wird. Also ganz viele Dinge, die letztes Jahr nicht passiert sind, finden jetzt gerade statt. Wir haben eine sehr tolle Lage gerade.
Welche Stadt ist denn besonders gefragt? Ist das mehr Dresden oder Leipzig? Gibt es da Unterschiede?
Da gibt es große Unterschiede. Dresden ist international unterbewertet. Das ist eine Stadt mit sehr viel nach wie vor Potenzial. Und wir haben die sehr schöne Situation, dass einfach unglaublich viel Nachfrage da ist über alle Assetklassen. Sicherlich ein bisschen differenziert, auch durch Corona nicht zuletzt. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass wir ein großes Bestreben haben, Wohnsituationen zu verändern. Leute brauchen mehr Raum. Leute haben festgestellt, Homeoffice wäre cool. Und das produziert gerade Bewegung im Markt. Gleichzeitig haben wir nach wie vor die Situation, dass Dresden als extrem lebenswerte Stadt auch eine Stadt ist, die sehr, sehr viel Zuzug hat. Und auch glücklicherweise, das sage ich als geborener Dresdner, sehr viel Rückzug. Leute kommen wieder zurück nach Dresden und sind dann auch bereit, höhere Preise zu bezahlen. Und das ist für uns eine sehr angenehme Situation, in der einfach viele Dinge möglich sind.
Ich war gerade vor ein paar Wochen in Dresden und ich hatte auch das Gefühl, zum einen sehr viele Touristen, glaube ich, aber auch sehr viele Einheimische, die da unterwegs waren. Also die Stadt war sehr voll. Das fand ich sehr positiv auch zu sehen. Wenn Sie sagen, Corona hat vielleicht so ein bisschen was geändert, Homeoffice, die Leute wollen größere Wohnungen. Mhm. Wie sieht das im Bürobereich aus? Ist da eher die Nachfrage dann zurückgegangen?
Na, der Bürobereich stagniert. Es ist so, dass wir in Dresden schon immer die Situation haben, oder in den letzten Jahren die Situation haben, dass wir sehr, sehr wenig Leerstand haben im Bürobereich. Und das zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass unser regionaler Energieversorger jetzt selber gebaut hat oder selber baut, ne, um seine neue Zentrale zu errichten. Und es gibt niemanden mehr, der baut auf Spekulation, sondern es wird nur gebaut, was auch vermietet ist. Das widerspricht sich so ein bisschen. Ne? Wir haben also die Situation, dass wir eine große Nachfrage am Markt haben, aber gleichzeitig keine Bautätigkeit. Und dadurch bleibt der Markt mehr oder weniger genau da stehen, wo er ist. Wir haben durch Corona sicherlich die Situation, dass insbesondere Ladenflächen zum Beispiel in den C-Lagen, in den Stadtteillagen umgewidmet werden. Und daraus werden jetzt auch zum Teil Büroflächen oder Agenturflächen, sodass das einen Teil dieser Nachfrage mit aufnimmt.
Wie ist generell so der Gewerbemarkt durch die Krise gekommen? Einzelhandel, ja, wie lief das da?
Also Einzelhandel ist sicherlich betroffen dadurch. Also wir haben auch die Situation gehabt, dass einige unserer Mieter ihre Flächen zurückgeben mussten. Aber ein ganz klarer Gewinner ist auf jeden Fall alles, was Logistik ist. Also Logistikflächen haben zugenommen, die Logistikbedarfe sind gestiegen. Wir sehen das in all den Städten. Sie kommen aus Berlin, Sie kennen das. Wir sind da in Dresden ein Stück hinterher, aber wir sehen jetzt gerade, wie Lieferdienste, wie Pilze aus dem Boden schießen und die haben alle Logistikbedarf. Großer Gewinner.
Wenn wir mal auf so Käufer schauen, ist Dresden eine interessante Stadt, um etwas zu kaufen?
Unbedingt. Also wir haben nach wie vor mindestens im bundeseinheitlichen Vergleich verhältnismäßig niedrige Kaufpreise. Wir haben.
Kann man sagen, wo das so liegt?
Also wenn wir im Wohnungsbereich unterwegs sind, liegen wir irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro im Neubau. Bei der Gebrauchtimmobilie fangen wir bei ungefähr 2.000, 2.500 Euro an. Wir haben noch erträgliche Faktoren in Dresden zwischen dem 26, 28, 30-fachen, in der Spitze bis ins 40-fache, aber man kann nach wie vor in guten Lagen in Dresden für angemessene Kaufpreise kaufen, ja.
Das heißt auch in Niedrigzinszeiten für Kapitalanleger kann man in Dresden auch was finden?
Unbedingt, ja. Also einfach durch diese lebenswerte Stadt, durch die große Nachfrage nach Wohnraum, die existiert, ist es unbedingt möglich, nach wie vor in Dresden schöne Investments zu finden und auch zu halten.
Gibt es denn auch genug Wohnraum oder muss da gebaut werden? Gibt es irgendwelche großen Projekte, die kommen in Dresden?
In Dresden wird viel gebaut und wurde viel gebaut. Also wir sehen das nicht, dass wir eine übermäßige Nachfrage haben, die nicht vom Markt bedient werden kann. Wir sehen es eher als ein mediales Problem. Aktuell ist es so, dass die Vermietungszeiten auch wieder länger werden. Ist aus meiner Sicht ein Indikator dafür, dass es genug Angebot gibt. Klar, es können nicht alle für 5 Euro am Neumarkt wohnen.
Wie sieht es dann so in Dresden, in Leipzig aus im Vergleich zu Dresden? Also wie ist die Stadt durch Corona gekommen?
Leipzig ist auch ganz gut durch Corona gekommen. Leipzig hat noch mehr Neubautätigkeit als Dresden, sowohl im gewerblichen als auch im wohnwirtschaftlichen Bereich. Dort werden jetzt einige große Projekte entwickelt. Es wird eine ehemalige Bahnhofsfläche entwickelt. Dort sollen im fünfstelligen Bereich Wohnraum entstehen. Also auch da viele spannende Projekte.
Wenn wir da auf den Bereich Mieten, Wohnen schauen, ist ein ähnlicher Trend, dass die Leute vielleicht statt 2 Zimmer lieber 3 Zimmer hätten oder sowas?
Ja, sehr vergleichbar. Die Mieten sind noch ein bisschen niedriger als in Dresden, wobei sich das im Centbereich bewegt. Ja. Aber insgesamt haben wir auch dort die Situation, dass die Nachfrage nach wie vor da ist und auch insbesondere nach größeren Flächen, nach Wohnungen mit mehr Räumen zunimmt. Ja.
Situation beim Einzelhandel, Gewerbe, Büro, wie kann man die Lage da einschätzen?
Absolut vergleichbar, eine absolute Gewinnertätigkeit in der Logistik, im Logistikbereich, Nachfrage nach mittleren und großen Flächen, im Bürobereich, genau wie in Dresden, Stagnation und Seitwärtsbewegung. Dort ist auch dort ist viel Platz am Markt, viel Raum am Markt, der nach wie vor genutzt werden kann. Die Stadt hat ein bisschen mehr Potenzial oder mehr Flächenreserve als Dresden das hat. Das Ja, das funktioniert aktuell.
Auch hier die Frage, als Kapitalanlage, gibt es in Leipzig, ich sag mal, ein Schnäppchen zu machen, oder ist es interessant, einfach für Kapitalanleger das Geld dann lieber in eine Immobilie zu stecken, als auf der Bank Zinsen zahlen zu müssen?
Unbedingt. Leipzig ist nach wie vor eine Schwarmstadt, ähnlich wie Dresden, hat Zuzug, hat Universitäten, hat Studenten, hat also all diese Kriterien, die man an eine ostdeutsche Stadt anlegen kann, die ein Zukunftspotenzial und ein Wachstumspotenzial hat. Und das gilt dort genauso zu nutzen, wie das in Dresden möglich ist, unbedingt.
Wie ist die Lage mit Bauprojekten? Wird auch da viel gebaut?
In Leipzig wird unglaublich viel gebaut. Wenn Sie durch die Stadt fahren, sehen Sie an jeder Ecke einen Baukran stehen. Und Flächen werden geschlossen, Flächen werden nachverdichtet. Leipzig ist eine sehr, sehr räumliche Stadt, in der sehr viel Platz ist, sodass dort noch ganz, ganz viel in der Stadt passieren kann und auch passiert aktuell.
Wie ist die Entwicklung? Ich habe das Gefühl, so eine Zeit lang gab es so viel Angebot an Wohnungen, die man auch kaufen konnte in Leipzig. Hat sich das so ein bisschen normalisiert oder ist immer noch sehr viel da?
Nein, das Angebot normalisiert sich. Wir sehen ein sehr gutes Verhältnis von Nachfrage und Angebot, was auch bedient werden kann. Es ist also nicht so, dass irgendjemand leer ausgehen muss. Und wir sehen sehr stabile und angemessene Preise.
Wie ist die Lage bei der Immo-Tipp? Also gibt es da weitere Entwicklungen? Worauf schauen Sie gerade so?
Ja, wir sind natürlich immer begeistert, wenn wir unsere Kunden im Bereich des Investments versorgen können. Wir haben da tolle Geschäfte im vergangenen oder in diesem Jahr schon gemacht, ne? Auch Nachholgeschäfte von letztem Jahr, wie gesagt. Wir haben einen weiteren Fokus in der Hausverwaltung bei uns. Das heißt, wir haben nach wie vor die schöne Situation, dass Eigentümer uns nicht nur in der Transaktion vertrauen, sondern auch nach der Transaktion ihr Eigentum bei uns in den Händen lassen und wir in die Lage kommen, mit diesen Eigentümern langfristig weiter zusammenzuarbeiten, Liegenschaften zu entwickeln. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man dieses Vertrauen wahrnehmen kann.
Und wie kann ein Netzwerk wie Dave auch helfen bei der Kundenbetreuung, Akquise, beim Networking?
Dave ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Netzwerk. Wir sind ja der Partner im Osten, könnte man sagen. Wir profitieren sehr, sehr stark davon, dass wir zum einen die Kontakte der Kollegen nutzen, die uns einfach ihre Kunden zuspielen, die in unserer Region irgendwann mal Liegenschaften erworben haben oder dort ihren Bestand verändern wollen. Und gleichzeitig haben wir auch die Situation, dass es inzwischen auch in die andere Richtung geht, dass auch unsere Kunden sagen, ich habe da noch in Duisburg, ich habe da noch in Stuttgart, ich habe da noch an der Küste, könnt ihr für uns tätig werden. Und dort greifen wir in dieses Netzwerk rein und erleben dort eine sehr kollegiale Zusammenarbeit, sehr, sehr professionell. Und unsere Kunden, die wir weitergegeben haben im Netzwerk, sind durchweg begeistert von der Zusammenarbeit.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, mal in Dresden und Leipzig sich den Immobilienmarkt anzuschauen.
Unbedingt. Ich lade alle herzlich dazu ein. Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei. Wir werden irgendwas Schönes zusammenfinden können.
Werden die Preise in Berlin weiter steigen? Wie wird es politisch weitergehen? Einige unserer Themen heute hier beim Dave Talk und bei mir ist Corwin Tolle von Tolle Immobilien aus Berlin. Corwin, schön dich zu sehen.
Hallo Manuel, schön dich wieder zu sehen.
Die Entwicklung in Berlin, was hat sich so in den letzten Monaten in der Hauptstadt getan?
Na gut, Corona-bedingt sind die Touristen weggeblieben, aber trotzdem ist Berlin, hat weitergelebt, hat funktioniert und ja, es hat sich viel getan. Es wird rechts und links gebaut, es wird weitergebaut. Wir haben neue Projekte, die kommen, wie zum Beispiel den ehemaligen Flughafen Tegel, der in einen Gewerbe- und Wohnpark umgebaut werden soll zukünftig und auch ein Universitätsstandort werden soll. Also da tut sich viel am Berliner Markt und auch das Umland prosperiert stark.
Jetzt hast du schon viele Aspekte angesprochen. Lass uns auf so ein paar mal schauen. Zuerst vielleicht Corona. Ist die Stadt jetzt gut durchgekommen oder gab es im Gewerbebereich oder im privaten Bereich irgendwelche größeren Änderungen?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Stadt und das Land gut durchgekommen und wir können sehr dankbar sein, dass es so ist, wie es gekommen ist am Ende. Aber sicherlich hat Corona Auswirkungen gehabt. Das Thema Homeoffice war für viele das erste Mal überhaupt ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen musste. Wir selber im Büro mit 25 Mitarbeitern haben über die Hälfte nach Hause geschickt, obwohl die Leute auch gerne zu uns ins Büro kommen wollten. Wohnformen werden sich verändern. Wir haben bei den Verkäufen von Eigentumswohnungen Nachfrage nach größeren Wohnungen gehabt. Wir haben immer das Thema Homeoffice, also ein eigenes Zimmer für Büromöglichkeit, Arbeitsplatz zu haben, gehabt. Also ja, das Thema war neu und präsent.
Hat man irgendwie gemerkt, dass gerade vielleicht Unternehmen oder Einzelhandel, dass die da doch größere Probleme hatten und dann von der Bildfläche verschwunden sind. Ich finde, wenn man hier zum Beispiel in Berlin Mitte in der Friedrichstraße so guckt, sind schon einige weg gewesen oder weggegangen und neue kommen jetzt wieder. Also gab es so einen Wechsel irgendwie?
Mit der Friedrichstraße sprichst du ein sehr politisches Thema an, denn die Friedrichstraße ist, glaube ich, nicht durch Corona bedingt in die Knie gegangen, was den Einzelhandel antrifft, sondern eher, dass die Läden gesagt haben, ja, wenn man uns den Individualverkehr wegnimmt und nur noch auf Fußgänger und Radfahrer setzt, dann lohnt es sich nicht mehr, hohe Gewerbemieten zu bezahlen und dann meinen Umsatz dort generieren zu können. Nehmen wir zum Beispiel Etro, das Modelabel, die sind aus der Friedrichstraße rausgegangen, sind aber am Kurfürstendamm, Ecke Oliverplatz, in doppelter Größe wieder neu erstanden. Also man kann nicht sagen, dass wenn der eine Laden rausgeht, dass er für immer weg ist. Nein, er taucht vielleicht an anderer Stelle, wo er bessere Umsätze machen kann, wieder auf.
Jetzt sind gerade in Berlin die Mietpreise, die Mieten und die Kaufpreise in ein Fokus, auch ein politisches Thema. Denkst du, dass die Mieten und Kaufpreise weiter steigen werden?
Nochmal zurückgeguckt, das war ja auch deine Eingangsfrage. Wir hatten das Thema Mietendeckel in Berlin, der ja gescheitert ist. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, dass der Mietendeckel verfassungswidrig ist. Wir haben jetzt das Thema große Konzerne enteignen auf dem Tableau. Aber in meinen Augen sind das sehr viele Nebelbomben, weil eigentlich müsste die Stadt, die ja stark von Zuzug lebt, der auch weiter anhalten wird, bauen, neuen Wohnraum schaffen. Und das sind eigentlich die Themen, die jedenfalls die Bauwirtschaft in Berlin und sicherlich die Leute, die auf Wohnungssuche sind, stark betreffen.
Ja, wie es so ein bisschen heißt, Berlin ist arm, aber sexy. Aber es kommt schon mehr Geld in die Stadt und dadurch steigen auch die Preise, oder?
Die Preise steigen, die Wohnungspreise werden noch weiter steigen, weil die Nachfrage einfach hoch ist. Wir hatten das Thema gerade Homeoffice, Leute wollen sich vergrößern, neue Familien werden gegründet, es gibt Zuzug von außen. Und wenn eine Stadt attraktiv sein will, dann muss sie auch ein Angebot dafür haben und das Angebot muss einfach sein, wohnungswirtschaftlich gesehen, dass man halt Wohnraum schafft.
Sieht man in Berlin auch, dass Leute für Kapitalanlagen, Investments, Wohnungen verstärkt kaufen wollen bei der Nullzinspolitik, die wir haben?
Ja, die große Frage, die wir uns auch immer oder die uns gestellt wird als Immobilienmakler, ist natürlich, wo gehe ich mit meinem Geld hin? Ja, welche Sicherheiten kriege ich dafür? Und das Wort Betongold ist ja so eine Mischung aus zwei Anlageformen im Prinzip, aber Immobilien haben sich in der Vergangenheit immer als sicherer Hafen erwiesen und werden es auch noch bleiben. Und die Kapitalanlage, also die vermietete Eigentumswohnung oder das ganze Mehrfamilienhaus, ist sicherlich das Produkt, was in Zukunft auch noch stark nachgefragt wird.
Und die Preise sind auch in Ordnung oder befinden wir uns in einer Blase?
Das ist immer eine Frage, von wo man guckt. Wenn wir hier nur aus unserer Berliner Brille gucken, dann sind die Preise vielleicht stark gestiegen, überhitzt etc. Gibt es viele Begrifflichkeiten, die man benutzen kann. Gucken wir aber mit der europäischen Brille zum Beispiel, gucken wir uns andere Hauptstädte in anderen Ländern an, London, Paris etc. Aber gucken wir selbst nur in Deutschland uns andere Städte an, Universitätsstädte etc. Dann sind die Preise in Berlin immer noch sehr komfortabel, ja, weil sie bewegen sich Neubau sehr hoch, aber bei Gebrauchtimmobilien teilweise auch noch in sehr moderaten Quadratmeterpreisen. Und deshalb hat Berlin in dem Immobilieninvestitionssektor auch noch ein großes Potenzial.
Kommen denn in der Stadt noch neue große Projekte? Wird hier viel entstehen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
Es wird sicherlich noch viel entstehen können, wenn man will. Das Thema ist immer eine Randbebauung des Flughafen Tempelhofs zum Beispiel. Und wenn man den Flughafen Tempelhof nimmt und zum Beispiel mit Monte Carlo vergleicht, dann würde ein kleiner Zipfel des Flughafens ausreichen, um da zum Beispiel 10.000, 20.000 Wohnungen zu bauen. Wir haben aber noch genug andere Brachflächen. Wir haben sehr viel Kleingärten. Das ist ein sehr sensibles Thema. Aber auch da gibt es noch viele Möglichkeiten. Aber es gibt auch sehr viele Industriebrachen, die noch bebaut werden könnten in Berlin.
Monte Carlo und der Flughafen Tempelhof haben eine Gemeinsamkeit, nämlich auch in Tempelhof ist letztens ein Formel-E-Rennen ausgeführt worden. Also vielleicht wäre das ja auch noch was für Berlin, hier vielleicht noch die Formel 1 herzubringen. Würde mir sehr gut gefallen. Was glaubst du denn, was jetzt in den nächsten Jahren auch für politische Anreize passieren müssten, um die Stadt weiter voranzubringen?
Ich glaube, die Politik muss sich bewusst sein, dass sie ohne die Menschen nicht sein kann, eine Stadt ohne Menschen nicht sein kann. Ja, und sie muss Formate bieten, dass die Menschen hier mit jedem Einkommen leben können. Ja, und vielleicht muss man sich auch wieder über Subjektförderung oder Objektförderung Gedanken machen. Aber das Gießkannensystem funktioniert halt nicht. Ein Eignungssystem sehe ich auch als sehr, sehr schwierig an, weil es nur Geld wechseln ist und keine neue Wohnung bringt. Und daher, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bin ich ein starker Verfechter des Bauens.
Besteht denn die Chance, dass gebaut wird, oder wird durch diese ganzen Regeln und Gesetze, die es da gibt, nicht alles immer auf viele, viele Jahre geschoben und es braucht ewig, bis da was kommt?
Es gibt ja das Baulandmobilisierungsgesetz, was auch dieses Jahr erst verabschiedet worden ist. Und das soll dazu dienen, dass in Kommunen schneller gebaut werden kann und der Prozess auch wieder beschleunigt wird, der sich in den letzten Jahren halt sehr ausgeufert hat. Aber in Berlin ist es natürlich auch so, dass die ganzen Behörden und Ämter alle personal unterbesetzt sind. Und das ist natürlich auch ein Appell an die Politik, dafür zu sorgen, dass die Ämter wieder ordentlich arbeiten können.
Wenn du jetzt schon mal so ein bisschen in die Zukunft schaust für tolle Immobilien, was kommt da so alles in der Zukunft und wie wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit dem DAVE-Netzwerk?
Also wenn wir schon über tolle Immobilien sprechen, dann ist kann man ja natürlich nur jedem raten, tolle Immobilien sind das Richtige für die Zukunft. Ja, und deshalb glaube ich, sind wir bei tolle Immobilien hier am Berliner Markt sehr gut aufgestellt und ein guter Partner für Immobilienakteure. Und das DAVE-Netzwerk, das schätze ich sehr, weil es ein starkes persönliches Netzwerk ist mit vielen Persönlichkeiten, die tiefe Marktkenntnisse in ihren Regionen haben und wir halt sehr stark zusammenarbeiten. Und das ist zwar in einem lockeren Verbund, aber das ist halt sehr gut. So können wir eigentlich an allen Märkten mit allen Kunden in Deutschland agieren.
Das heißt, egal wo, ihr habt einfach eure Connections, eure Kontakte und könnt auch den Kunden helfen.
Wir können den Kunden helfen. Das ist sozusagen one face for the customer. Wenn einer zu uns kommt, zu tolle Immobilien in Berlin und sagt, er hätte was in Münster oder in München, dann können wir ihnen dort die richtigen Ansprechpartner nennen, ihn aber hier auch vor Ort beraten. Und das ist die Stärke unseres Netzwerks.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den DAVE Talks. Bei mir ist Jan Schneider von den Robert C. Spieß Immobilien und wir sprechen über Bremerhaven und Oldenburg. In der Sendung kommen auch noch seine beiden Kollegen und wir reden über Bremen und Hamburg. Ja, was gibt es vielleicht so Besonderes vielleicht erstmal zu sagen über Bremerhaven und Oldenburg?
Ja, ich bin zuständig für Bremerhaven und auch für Oldenburg. Das sind die C- und die B-Städte jetzt hier, aber ich habe natürlich ein Faible für beide Standorte. Wir sind gut durch Corona gekommen, hatten natürlich die Probleme, die bundesweit natürlich auch die einzelnen Asset-Klassen auch eben betroffen haben. Eben auch, wenn ich jetzt Bremerhaven anschaue, da ist es eben so, dass wir wirklich die Problematik haben bei einigen einzelnen Asset-Klassen, dass es sehr, sehr schwer ist, eben dort auch Nachfragenutzer zu finden. Aber da gehen wir später noch kurz ins Detail rein. Oldenburg ist auch Studentenstadt eben auch und da ist immer viel los. Eben jetzt Gott sei Dank wieder Corona vorbei. Das heißt, die Innenstädte tummeln sich auch wieder. Und insofern kann ich nur berichten von guten und auch steigenden Märkten an meinen beiden Standorten Oldenburg und in Bremerhaven.
Um dann doch nochmal vielleicht zurückzuschauen, Corona hat aber doch schon Spuren hinterlassen und vielleicht wo besonders?
Wenn ich mir Bremerhaven anschaue, ist es insbesondere eine Asset-Klasse, das Büro, das Office eben, wo man wirklich sagen muss, eben da ist niemand unterwegs in Bremerhaven, der ein Gebäude im Vorrat, den sogenannten Vorratsbau eben planen würde. Das ist in Bremerhaven einfach unmöglich, weil die Nachfrage nicht da ist, das würde niemand tun. Oldenburg ist es ein wenig anders eben, da ist es einfach natürlich so, dass es die Stadt, die ja im Weser-Ems-Gebiet eben auch eben das wirtschaftlich bedeutendste Bereich ist, eben auch was Kultur und Wissenschaft betrifft. Und da ist einfach dann auch noch mehr Nachfrage. Und deswegen muss ich sagen, dass man, wenn man entsprechend investieren möchte, mit uns sprechen muss, dass wir die Beratung übernehmen können. Und dafür gibt es uns ja auch. Und deswegen sind wir da auch vertreten an den Standorten.
Wenn wir mal auf so den Gewerbebereich, Einzelhandelsbereich gucken, wo gibt es da interessante Lagen?
Insbesondere natürlich die Fußgängerzone, die natürlich momentan auch sehr zu leiden haben. Wir haben ein Büro gehabt in der Hahnstraße, sind jetzt in Oldenburg umgezogen in die kleine Kirchenstraße und in der Hahnstraße gab es doch natürlich, wie es auch zu Corona war, Probleme mit einzelnen Mietern, die eben dann nicht mehr konnten, wo dann auch die Luft ausgegangen ist eben. Oldenburg hat das Problem, dass eben viele Stadtteile eben dort auch eben so vom Einzelhandel betroffen waren, dass man wirklich dann auch, wenn man gegangen ist, in die Innenstadt auch gegangen ist. Und da ist jetzt die Erholung auch deutlich zu spüren, aber wie gesagt, nach wie vor, die Einzelnen haben es nicht leicht, die sind im Gespräch mit den Vermietern eben auch über Mietanpassungen. Viele Vermieter haben jahrzehntelang gute Mieten bekommen, mussten sich um nichts kümmern. Und bevor natürlich dann die Mieter jetzt sagen, ich gehe, sind die Vermieter dann auch oft gesprächsbereit. Und da sind wir jetzt auch dran, dass wir da natürlich vermittelt tätig sind. Das ist eins unserer Hauptgeschäfte auch im Tag. Und ja, das ist unser Job.
Wie sieht das im Bürobereich aus? Gibt es da eine Nachfrage oder war sehr viel Homeoffice?
Ja, Homeoffice ist ja dieses Thema, was machen die zukünftigen Firmen eben? Vergrößern sie sich, damit die Leute, die Mitarbeiter eben auseinandergezogen werden, dass sie mehr Platz haben? Oder sagt man, nein, ich brauche den Bedarf gar nicht? Wenn einer sich jetzt nicht unbedingt verändern muss, der verändert sich auch gar nicht. Das ist halt einfach so. Der bleibt dann auch oft in seinen Räumlichkeiten und schaut dann auch, dass er sie entsprechend auch teilweise umbaut und auch umnutzt eben. Der Druck ist momentan mehr auf der Vermieterseite eben, aber das ist an allen Standorten, die auch hier berichtet haben, heute und auch morgen wird es ähnlich sein.
Wie ist das mit Mietpreisen? Haben die sich irgendwie verändert?
Mietpreise sind tendenziell, muss man auf die einzelnen Assetklassen schauen, natürlich, dass sie im Einzelhandelsbereich deutlich, deutlich auch zurückgegangen sind. Und was ich schon sagte, dann wird natürlich erstmal geguckt, ich behalte meinen Mieter, bevor ich dann auch Leerstand habe. Oldenburg hat das Phänomen, dass viele Erdgeschosslagen besetzt sind, aber teilweise dann die Obergeschosse nicht mehr bewohnt werden, weil früher die Vermieter gesagt haben, ich vermiete lieber teure Erdgeschossflächen, nehme dafür die Treppen raus und es ist wirtschaftlich sinnvoll, dann eben die Obergeschosse leer stehen zu lassen. Das ändert sich jetzt ja auch so ein bisschen und da ist eine Entwicklung momentan da, die natürlich jetzt auch, die Läden müssen erstmal gefüllt werden, die Leute müssen zurückkommen wieder, die Leute müssen wieder einkaufen gehen, aber man merkt es ja auch eben, sie kommen auch wieder in die Städte zurück, die Cafés sind besucht und das ist ja auch gut so. Wir haben ja alle lange genug drauf gewartet.
Absolut, auf jeden Fall. Kann man so eine Entwicklung absehen, wie die Mietpreise, Kaufpreise sich entwickeln?
Wenn ich mir das Wohnen anschaue, nehme ich ganz gerne Bremerhaven. Da haben wir einen Neubau abgeschlossen am Neuen Hafen. Die sind damals verkauft worden für knapp 3.000 Euro pro Quadratmeter. Mittlerweile Wiederverkäufe. Nach 3 Jahren liegen wir bei über 5.000 Euro. Das ist erste Reihe auch am Wasser. Bremerhaven, wie gesagt, ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort, ist sonst aber oft ja auch so ein bisschen immer von den Anlegern ein bisschen gemieden. Das ist nach wie vor auch so. Oldenburg ist da ganz, ganz anders eben. Wir merken es häufig, wenn wir die Anfragen aktualisiert bekommen oder auch mit Anlegern, insbesondere auch institutionellen Anlegern im Gespräch sind, dass Oldenburg sehr, sehr häufig jetzt auch genannt wird. Also da ist eine große Nachfrage, dass eben dann auch eben Oldenburg noch in den Fokus der Anleger kommt. Und da kann man, wie gesagt, wenn was am Markt ist, kann man damit sicher auch sehr, sehr gut investieren.
Das wäre die nächste Frage. Wo sind so die besten Investitionsmöglichkeiten?
Momentan ist es ja immer so ein bisschen, der eine ist mehr Asset-Lastenklassik eben, dass du sagst, da investiere ich am liebsten, der andere sagt, ich mache nur Wohnen eben. Im Endeffekt haben wir das Problem des knappen Angebotes und das ist egal, ob in Bremerhaven oder egal, ob jetzt eben auch in Oldenburg, dass es ja kaum Angebot gibt. Und wenn eben ein Angebot dann da ist, dann sieht man es egal, ob im privaten Bereich, dass die Kunden auch nicht lange überlegen, die Kaufinteressenten, weil sie schon oft auch erlebt haben, dass wenn sie zu lange gezögert haben, dass dann eben auch die Immobilie anderweitig schon vergeben ist. Die Banken ist ein Problem, gerade auch im privaten Bereich, immer auch längere Bearbeitungszeiten eben, das spüren wir dann auch wieder. Aber grundsätzlich eben die sichere Sachwertanlage Immobilie ist immer eine gute und lohnende Investition.
Gibt es denn irgendwelche großen Projekte, die noch interessant sind?
Wir haben tagesaktuell im September ist in Bremerhaven jetzt gesprochen, ist gerade jetzt das Karstadt-Gebäude verkauft worden. Das hat die Stadt dort übernommen. Das heißt, dort heißt der Projekttitel Bremerhaven Downtown. Es wird abgerissen werden. Die Stadt entwickelt das neu. Bremerhaven ist, wie ich schon sagte, immer so ein bisschen unter Wert aus meiner Sicht. Und Bremerhaven hat wirklich den Vorteil auch, wir haben innerhalb von 500 Meter haben wir ein Theater, haben wir die Kunsthalle, wir haben die Hafenwelten. Also es ist so viel auf kleinsten Kreis, ein ganz, ganz spannender Mix. Und deswegen ist es auch gut, wenn es jetzt neu entwickelt wird, es wird abgerissen, es entstehen benutzerbedarfsorientierte Grundrisslösungen eben auch und das wird Bremerhaven gut tun und wie gesagt, die Stadt hat es übernommen, die Wirtschaftsförderung ist sehr aktiv in Bremerhaven und das wird Bremerhaven nach vorne bringen. Das Werftquartier ist nach wie vor natürlich in Bremerhaven ein neuer Stadtteil, der sich jetzt gerade ergibt und entwickelt. Da wird es der Baubeginn im nächsten Jahr sein und das wird ein Projekt sein, ähnlich wie bei den Hafenwelten, schätzungsweise 10 bis 15 Jahre, bis das dann abgeschlossen ist. In Oldenburg gibt es mehrere Projekte auch, exemplarisch kann ich nennen die 3 Höfe. Das ist eine Investition, eben, wo ein Hotel entstehen wird, wo eine Markthalle entstehen wird, eben auch eine sehr innerstädtische Lage eben auch, was eben fantastisch ist, eben weil dadurch auch wieder Leben zurückkommt in die Städte. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Abraham, auch in der Hahnstraße, in der Fußgängerzone, da entstehen 120 Apartments. Auch das ist wichtig, dass die Innenstädte abends eben nicht leer sind, dass eben Leben abends noch ist, die Gastronomen, dass da eben dann auch abends noch mal ein bisschen Frequenz ist und das zeichnet insbesondere Oldenburg aus. Und ja, da ist beide Städte, Bremerhaven, wie gesagt, Rechne Lanz und Oldenburg genauso, ist immer wichtig und lohnenswert, einen Blick drauf zu werfen.
Und bei mir jetzt Peter Kaiser und wir wollen über Bremen sprechen. Erstmal herzlich willkommen. Wie geht's denn in Bremen momentan? Welche Neuerungen gibt's da so?
Ja, Bremen ist eigentlich relativ gut durch die Krise gekommen. Ein typischer B-Markt mit den Stärken, dass wir keine hohe Volatilität haben, sondern solide Zahlen. Wir hatten eigentlich kaum große Einbrüche, ausgenommen die Innenstadt mit dem Thema Retail, das ist natürlich schwierig und bleibt auch im Moment noch schwierig.
Ja, wie ist Bremen so durch die Corona-Zeit gekommen? Sieht man da schon Veränderungen, außer vielleicht noch Einzelhandel?
Ja, es hat sich natürlich verstärkt, die Konzentration auf Wohnen, extrem, wie auch in vielen Städten. Und wir haben besonders im Logistikbereich extrem große Nachfrage, bedingt durch die Themen Corona, kurzfristige Versorgung, aber auch langfristig E-Commerce und Einzelhandel. Da haben wir Rekordjahre und jetzt schon in diesem ersten Halbjahr 2021 fast so viel Flächenumsatz wie im gesamten letzten Jahr, was auch schon ein Rekordjahr war. Also das ist extrem positiv mit entsprechenden Auswirkungen auf Faktoren und sinkende Rendite. Da gehen auch die Investoren sehr stark rein.
Gewerbemarkt, so insgesamt Büroflächen, wie läuft das da?
Ja, auch hier Bremen erstaunlich stabil. Wir hatten in 2020 als einzige, glaube ich, der B-Städte ein Wachstum im Büromarkt, 120.000 Quadratmeter Umsatz. Das war eins der erfolgreichsten Jahre in Bremen. Natürlich im zweiten Quartal Corona-bedingt auch so gut wie gar nichts, aber dann ging dritte und vierte Quartal richtig ein Endspurt los und wir haben jetzt auch schon in 2021 auch durchaus wieder sehr, sehr starke Umsatzzahlen auf dem Flächenumsätze auf dem Büromarkt.
Kann man irgendwelche Trends sehen? Gehen Unternehmen vielleicht mehr Richtung Homeoffice oder umgekehrt? Brauchen sie größere Immobilienflächen, weil sie die Mitarbeiter so ein bisschen auseinandersetzen wollen?
Also ja, wir sehen natürlich auch ein wenig Nachholeffekte und wir sehen auch die Konzentration auf moderne Flächen mit guter Anbindung, wo auch natürlich sozusagen New Work, das neue Arbeiten möglich wird. Das heißt, die Nachfrage nicht mehr nur nach Büros, Großraumbüros wie früher, sondern auch die Möglichkeiten zum Treffen und ja auch Digitalisierung, sicherlich wichtiges Thema und Homeoffice hat dann logischerweise auch zugenommen. Und das sieht man dann auch in Ergebnissen auf dem Wohnungsmarkt, wo sich dann auch entsprechende Entwicklungen ergeben haben.
Ja, wie sieht das beim Thema Wohnen und Mieten aus? Mhm.
Der Mietmarkt ist stabil. Auch hier haben wir stabile Zahlen, leichte Steigerungen der Mieten. Beim Wohnmarkt Kauf und Investment ist es beim Kauf natürlich so, auch hier signifikante Preissteigerungen. Alles geht in Wohnen und hier ist auch im oberen einstelligen Prozentbereich die Steigerungen, die wir sehen. Und ja, die Tendenz ist schon in der Nachfrage, die sich auch geändert hat. Wir sehen, dass viele Privatleute, die Wohnungen suchen, auch darauf achten, habe ich Homeoffice-Möglichkeiten, habe ich vielleicht Zugang zum Grünen, habe ich einen Balkon. Also die Ansprüche diesbezüglich wachsen dann auch schon.
Wie sieht das, Sie haben es so ein bisschen schon angesprochen, so im Investmentbereich aus? Ist Bremen eine Stadt, wo Kapitalanleger was Passendes finden können?
Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir natürlich eine Kaufzurückhaltung und eine Konzentration jetzt auf Core-Immobilien. Und wie ich schon sagte, gerade im Logistikbereich ist Bremen derzeit der erfolgreichste Standort deutschlandweit. Und schlägt alle anderen Standorte und da sind natürlich auch große Nachfrage im Kaufbereich. Und ja, jetzt so langsam nach der Zurückhaltung im Wohnbereich und Investmentbereich kommt in 2021 wieder Leben rein.
Warum ist Logistik so ein wichtiges Thema?
Ja, Bremen ist ja ein Logistikstandort par excellence mit dem Hafen und den Verbindungen vor allen Dingen auch gut gelegen. Ist ja insgesamt in Norddeutschland die gesamte Hansa-Linie, also A1 lang von fast schon Osnabrück bis Hamburg und über Hamburg hinaus, sag ich mal, das Lagerhaus Deutschlands. Und da profitiert natürlich auch Bremen, aber auch das Umland extrem von. Und eigentlich die große Herausforderung für Bremen, genau wie für Hamburg, die Standorte mit starker Logistiknachfrage ist die Flächenknappheit. Es wird also wirklich immer schwieriger, adäquate Flächen zu finden. Und natürlich haben die Kommunen auch ihre Flächenkonkurrenzen. Es braucht auch eigentlich mehr Wohnraum und man braucht weiterhin Erholungs- und Grünflächen. Also da ist schon wirklich Druck auf dem Kessel. Und als Stadtstaat wie Bremen, das ist erst recht, weil da kann man nicht so ganz einfach mit einer Umlandgemeinde wie in einem Flächenstaat verhandeln, sondern da gibt es dann natürlich immer noch die Unterschiede zwischen den Bundesländern.
Wenn wir mal so in die Zukunft schauen, gibt es irgendwelche größeren Projekte? Wird was angeschoben? Was bringt vielleicht die Zukunft?
Genau, also ein spannendes Projekt, was derzeit in der politischen Diskussion oder ich würde sogar sagen in der politischen Entscheidung ist, ist, dass sich hoffentlich die Universität in der Innenstadt ansiedeln wird. Die Sparkasse ist ja letztes Jahr in den Technologiepark gezogen und hat dort am Brill 30.000 Quadratmeter Fläche leergeräumt. Und diese Fläche wird vermutlich von der Universität angemietet. Und dann hat man die Chance, 6.000 bis 8.000 Studierende in der Stadt zu haben. Und gegenüber in dem Gebäude ist schon klar, dass da auch die Hochschule zum Teil reinzieht. Und dann hat man einen Wissenscampus quasi am Ende der Einkaufsstraße. Und das gibt sicherlich extrem positive Impulse für die Innenstadt, wo wir in allen Innenstädten, aber auch und besonders in Bremen Impulse brauchen, hinsichtlich auch Nutzungsmix, neuen Nutzungen, neuen Nutzern. Und das wird sicherlich einen großen Schub geben. Und als zweites haben wir ganz viele Quartiersentwicklungen. Bremen als Industriestadt hat natürlich noch in dieser Hinsicht den Vorteil, dass es relativ viele Gewerbebrachen oder Gewerbeflächen gibt, die aufgegeben werden. Da sind beispielsweise zwei zu nennen, links der Weser. Das eine ist das Haché-Quartier. Da war früher der Schokoladenhersteller Haché. Und da wird ein gemixt genutztes Stadtquartier entwickelt mit Wohnen, mit Gewerbe, mit Büronutzung, mit Gastronomie, auch nahe dem Stammstandort der Hochschule. Und als anderes auch in der Neustadt im Kornquartier, auch ein ehemaliges Gewerbegebiet, auch mit mehreren hundert Wohneinheiten und gemixt genutzt. Genauso wie in Hemelingen im Stadtteil das sogenannte Brausequartier, wo Coca-Cola gesessen hat. Die werden auch dort entsprechend Entwicklungen vornehmen. Und das ist natürlich bei dem Druck auf dem Wohnungsmarkt, sind das positive Entwicklungen, weil wenn wir mal in unsere Karteien gucken, wir haben Käufer, Interessenten en masse, aber das Angebot fehlt halt manchmal, um alle Käuferinteressen zu befriedigen, was dann natürlich auch sich in steigenden Preisen niederschlägt.
Und bei mir Florian Ahrens aus Hamburg. Herzlich willkommen hier in Berlin.
Vielen Dank, Emanuel.
Ja, Hamburg immer eine Reise wert, nicht nur wegen der Elfi. Wie sind denn die Entwicklungen bei euch in Hamburg?
Ja, bei uns in Hamburg hat sich sehr viel getan die letzte Zeit. Und zwar sind wir von 4 auf 14 Mitarbeiter gewachsen. Das hat Florian Vogler da initiiert, der jetzt Niederlassungsleiter bei uns im Hause ist. Er kommt von diversen größeren Beratungshäusern aus Hamburg und deutschlandweit. Und durch seinen neuen Schwung und seine neue Energie sind wir halt sehr gewachsen, dynamisch gewachsen. Unter anderem haben wir eine Bürovermietungsabteilung aufgebaut. Das war auch mein Anliegen schon immer. Jetzt haben wir es endlich durchgesetzt und wir haben mit Gordon Behrath, einer der leitenden Bürovermietungspersonen in Hamburg, akquirieren können, der jetzt das Büroteam aufgebaut hat mit Larissa Berger und Christian Klimaschewski. Ich glaube, dass wir dadurch einen sehr großen Mehrwert für unsere Kunden in Hamburg bieten können, sodass wir nicht nur den Investment-Part abdecken, sondern jetzt auch sehr stringent auch den Vermietungsbereich. Natürlich ist das eine auch gleichzeitig die Türöffner für das andere.
Also viele Neuerungen bei euch innerhalb der Firma.
Ja.
Was bewegt sich so auf dem Immobilienmarkt in Hamburg?
Auf dem Immobilienmarkt passiert im Moment nicht ganz so viel. Das hat natürlich was mit der Pandemie aus den letzten 18 Monaten zu tun. Es gibt immer mal wieder Projekte, die angesprochen werden sind. Der Büromarkt entwickelt sich langsam. Also Q1, Q2 dieses Jahres waren noch sehr verhalten. Und man sieht jetzt aber, dass die größeren Deals tatsächlich gemacht werden. Zum Beispiel wurde die Hamburg Südzentrale an der Willy-Brandt-Straße verkauft. Mittlerweile hat sie Ost-West-Straße. Und das sind so die ersten größeren Deals, die sind tatsächlich wieder in Hamburg getätigt werden, ja.
So Gewerbebereich, hat man da irgendwelche Veränderungen gesehen, Büros, Einzelhandel, wie läuft das da?
Also im Einzelhandel ist natürlich was ganz anderes als im Büromarkt. Ja, der Büromarkt ist tatsächlich sehr krisensicher.
wenn ich mir so die letzten 10 Jahre, sag mal, die erste Krise, die ich so wirklich mitgekriegt habe, war 2007, 2008, die Finanzkrise. Dann kam für Hamburg sehr wichtig die Schifffahrtskrise. Ich weiß nicht, die wenigsten wissen, Hamburg hatte den größten weltweit finanzierenden Schifffahrtsunternehmer. Die HSV Nordbank hat damals alle Schiffe geführt, weltweit finanziert. Gibt's mittlerweile nicht mehr. Auf jeden Fall, da war der Büromarkt, ist schon so, dass man abgewartet hat, also die Leute, die gedacht haben, ich möchte mich neu entwickeln, haben abgewartet, um ihr Konzept gegebenenfalls auch dann an die Corona-Bedingungen anpassen zu können. Das zieht jetzt alle wieder an und ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass der Flächenumsatz dieses Jahr noch etwas steigen wird, ja. Auf den Retail-Markt bezogen ist es so, dass ich glaube, da ist es noch nicht ganz final. Ich glaube, das wird sich noch konsolidieren. Gerade so die 4 Listen, die haben durch Corona bedingt ja nur einige Standorte schließen müssen. Die alten Shop-Konzepte werden ausziehen. Es wird immer was Neueres, Moderneres kommen. Zum Beispiel ist auf dem Jungfernstieg der erste Drogeriemarkt entstanden in Hamburg, in der Innenstadt. Ja, das ist schon mal was ganz Außergewöhnliches. Ja. Und das ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, dieser Prozess wird sich noch weiter entwickeln.
Wie sieht es beim Thema Wohnen, Mieten aus?
Ja gut, in Hamburg Wohnen, Mieten ist natürlich, ich glaube, das ist hier in Berlin nicht ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich sehr hohe Mieten, im Gegensatz zu München gesehen wiederum nicht. Wir haben in Hamburg den Mietendeckel, wir haben, also das ist alles schon ein bisschen gedämpft. Seit dem Bestehen des Mietendeckels ist es schon so, dass die Mieten langsamer gestiegen sind, aber schon gestiegen sind. Das betrifft natürlich immer nur die Bestandswohnungen und nicht die Neubauwohnungen. Der Bedarf an Wohnraum ist natürlich ungebrochen hoch. Ich glaube, auch Scholz hat ja in seiner Rede gesagt, er möchte gerne 400.000 öffentlich geförderte Wohnungen während seiner Kanzlerkandidatur dann schaffen. Ja, also der Mietentwicklung ist nach oben. Also vielleicht ein bisschen seitwärts, aber es wird trotzdem weiter nach oben gehen.
Wenn man als Investor vielleicht schaut, als Kapitalanleger, wo könnte man gerade in Niedrigzinszeiten Geld investieren? Ist Hamburg da eine gute Stadt?
Es kommt auf den Anlagefokus drauf an. Ja, wenn ich sage, ich möchte gerne eine hohe Rendite haben, dann ist Hamburg, glaube ich, das falsche Zepter, ja. Weil da hat man Renditen von unter 3%. Das kann ich vielleicht woanders höher erwirtschaften, wenn ich mich in andere Asset-Kategorien umschaue. Also Asset meine ich jetzt Aktien oder anderes. Wenn ich im Family Office zum Beispiel bin, was sagt, Mensch, Hauptsache Geld anlegen, damit ich Strafzinsen nicht, du sagst das ja gerade, Währung und Zinspolitik in Europa ist ja nur auch eher dafür da, Inflation steigt und so weiter, dann ist es schon so, dass man in Hamburg auch noch das eine oder andere sehr gute Geschäft machen kann. Aber Hamburg bleibt als Metropolregion des Nordens immer ein sicherer Hafen für die Anlage des Geldes.
Gibt es irgendwelche großen Projekte, die vorangetrieben werden? Wird genug gebaut? Wie sieht es in Hamburg aus?
Ja, das infrastrukturell gesehen passiert in Hamburg gerade eine ganze Menge. Mit Antje Tschaks, dem grünen Verkehrssenator, werden ja diverse Straßen gerade in Fahrradstraßen umgebaut. Und dann ist der Jungfernstieg jetzt autofrei offiziell. Also sprich, man kann da drauf flanieren etc. Klappt noch nicht immer ganz so gut, aber es wird mehr durchgesetzt. Diverse Fahrradstraßen sind auch entstanden. Die A7 wird gerade überdeckelt. Auf den ganzen Flächen sollen die ganzen umgesiedelten Strebergärten gesetzt werden. Also es entwickelt sich infrastrukturell gerade eine ganz große Menge und baupolitisch gesehen natürlich auch. Wir haben in Altona die 9 Meter Altonas, wo es 7 weiteren Baufelder entstehen. Das Holzenareal wurde gerade verkauft, also die Brauerei Holzen zieht in Hamburger Osten. Das Gelände wird auch neu entwickelt. Wir haben mit dem Sprung nach Rothenburgs Ort rüber, soll die Hafencity östlich erweitert werden. Auf die andere Seite der Elbe haben wir den großen kleinen Grasbrook, der auf Grundlage der Planung von Olympia als Wohn entwickelt werden soll. Also es passiert eine ganze Menge. Wir haben auch bestehende Projekte, gerade Maiwon in Winterhude, Pergolenviertel. Das sind so die Projekte, die gerade in Hamburg am Markt sind, wo wir auch mitmischen. Und es bleibt spannend, ja, ganz klar.
Wie wichtig ist so ein Netzwerk wie Dave, um sich dann vielleicht auch in Deutschland weiter zu verknüpfen, Kontakte zu schließen, Kunden zu akquirieren?
Gerade in der heutigen Zeit, ich würde mich jetzt vom Alter her noch als jüngeres Publikum beziehen, ist Sharing is Caring, ja, also teilen, austauschen, das ist immer wichtig. Ein Netzwerk haben ist unverzichtbar. Und mein Vater sagte schon immer, das Netzwerk schadet nur einem, der es nicht hat. So, dementsprechend finde ich ein Verbund, wie das Dave darstellt, schon sehr wichtig. Ja. Wir wollen es auch weiter ausbauen in Hamburg, gerade mit den nördlichen Partnern. Genau.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Dave Talk. Ja, wir haben sozusagen die Kieler Wochen mit Klaus Schütt von den Hans Schütt Immobilien aus Kiel. Schön, dass Sie hier in Berlin sind, Herr Schütt.
Herr Koch, ich grüße Sie.
Ja, Corona, großes Thema. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie da gut durch die Zeit gekommen? Haben Sie irgendwelche Veränderungen in Kiel erlebt?
Wir müssen sehr dankbar sein. Wir sind sehr gut durch die Corona-Zeiten gekommen, haben hervorragende Umsätze. Ich hatte persönlich große Skepsis, ob die Corona-Zeiten nicht doch zu starken Umsatzeinbrüchen und zu einem zögernden Verhalten auf Käufer- und Verkäuferseite führen würden. Aber das ist nicht eingetreten. Wir haben einen großen Verwaltungsbestand und auch aus diesem Verwaltungsbestand heraus haben wir sehr gute Umsätze tätigen können. Das setzt sich bis heute so fort.
Kann man irgendwelche größeren Unterschiede sehen zum Gewerbe zum einen und zum Wohnen, Mieten auf der anderen Seite? Gab es da große Unterschiede?
Beim Wohnen bin ich skeptisch gewesen, ob die große Anzahl der Nachfrage, 35.000 Studenten in Kiel, möglicherweise mehr von zu Hause aus das Studium betreibt und nicht erst den Studienort wechseln muss. Das ist allerdings nicht eingetreten. Im Bereich von der 1A-Lage, da gibt es das eine oder andere Problem. Da sind zahlreiche Leerstände entstanden. Da, wo wir ein Mandat hatten, ist allerdings alles auch zu preisen, wie vor der Corona-Krise vermietet worden.
Schauen wir vielleicht so ein bisschen auf das Käuferverhalten an Ihrem Standort bei Investments. Hat man da einen Trend? Sieht man irgendwelche Dinge, die sich verändert haben oder ist das im Prinzip stabil geblieben?
Wir haben nach wie vor eine starke zinsgetriebene Nachfrage. Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es empfiehlt sich heute für jeden Käufer, zügig seine Entscheidung zu treffen und die Finanzierung vor einer solchen Entscheidung schon abgeklärt zu haben.
Kann man sagen, die Investmentinteressenten, die kommen, weil sie ihr Geld anlegen wollen, weil es auf dem Konto vielleicht sogar Minuszinsen gibt oder so, ist das auch ein großer
Eine sehr starke Motivation. Und es gibt eben noch eine kleine Rendite, wenn ich eine Immobilienanlage tätige. Wo habe ich das sonst?
Wie ist das gewesen beim Mieten und Kaufen nochmal im Gewerbebereich? Also haben Sie da schon einen Umschwung gesehen oder war das trotzdem sehr konstant?
Man muss sagen, dass die Preise deutlich erhöht sind und das ist eigentlich die hauptsächliche Veränderung, die wir dort erfahren haben. Wir können in der Zwischenzeit in Kiel Preise bis zum 30-fachen bei Anlageimmobilien erzielen. Das ist vorher nicht der Fall gewesen. Da ist die Messlatte eher bei 20, 22 gewesen.
Woher kommt das jetzt? Ist so eine hohe Nachfrage da gewesen?
Starke Nachfrage, geringes Angebot.
Wie ist so die allgemeine Entwicklung in Kiel? Die 1A-Lage sehr gefragt und drumherum entwickelt sich da auch einiges?
Die 1A-Lage ist nicht in dem Maße gefragt. Sie hat ein kleines Problem in Kiel gehabt. Die Innenstadt ist neu strukturiert worden. Es ist dort ein Holstenfleet, eine Wasserfläche in die Stadt hineingezogen worden. Und die große Hoffnung besteht, dass das zu einer deutlichen Verbesserung führt.
Was erwarten Sie? Wird das auch so kommen?
Ist das positiv? Das ist eine sehr gute Voraussetzung, die dort von Seiten der Stadt geschaffen worden. Es ist nur schade, dass diese Prozesse sehr lange dauern und dass so etwas nicht schneller umgesetzt werden kann.
Aber ich höre bei Ihnen raus, also Kiel ist schon für Investoren eine interessante Lage und ein interessantes Gebiet.
Völlig zutreffend, ja. Wir haben eine Größenordnung von 250.000 Einwohnern, eine kleine Großstadt und haben einen sehr stabilen Mietmarkt.
Im Vergleich zu anderen Städten, vielleicht mal für uns eingeordnet, man sagt ja immer, München ist so teuer oder Frankfurt. Wo bewegt sich da Kiel ungefähr?
Ja, mit diesen großen 7 können wir natürlich nicht mithalten und das ist auch gut so. Die Ausschläge sind deutlich geringer bei uns. Es ist ein stabiles Marktverhalten.
Welche, und ein Projekt haben Sie gerade schon genannt, aber welche Projekte gibt es vielleicht so in und um Kiel, die man im Auge behalten sollte?
Es wird gegenüber vom Hauptbahnhof eine direkt an die Hörn angrenzende Fläche gegenwärtig bebaut. Da ist eine ganze Menge an neuer Entwicklung, die wir dort feststellen. Schwierig sind die größeren Entwicklungen, weil politisch sehr viel verhindert wird.
Gibt es bei Ihnen im Unternehmen oder auch im DAVE-Netzwerk Dinge, die jetzt weiter vorangetrieben werden? Was kommen da für Projekte auf Sie zu?
Wir wollen den Verbund nutzen, um auch im Verwaltungsgeschäft uns noch mehr zusammenzuschließen. Und insgesamt ist DAVE eine sehr erfolgreiche, ein erfolgreiches Zusammenwirken unserer Kollegen auf Bundesebene. Wenn wir das nicht vor vielen Jahren schon geschaffen hätten, müssten wir es heute neu gründen.
Also man merkt die Einflüsse und den Austausch und auch den Austausch von Kunden und Geschäftspartnern.
Ja, und wir sind sofort sprechfähig für jeden Standort in der Republik.
Der Trend Grün, Nachhaltigkeit, ESG, wichtige Begriffe, die in den letzten Jahren immer stärker geworden sind, durch jetzt politische Veränderungen auch weiterhin stark sein werden. Wie ist da die momentane Entwicklung?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche beschäftigt uns ja schon mindestens seit einem Jahr sehr stark, davor natürlich auch, aber mit den neuen Regularien aus dem Green Deal der EU und den verschiedenen nationalen Gesetzgebungen hat das natürlich ganz schön Fahrt aufgenommen. Wir haben das Thema sehr gezielt angegriffen und viele neue Leistungen auch diesbezüglich entwickelt, weil natürlich auch die Kunden, also nicht nur Immobilieninvestoren, Immobilienmanager, Bestandshalter, alle haben Themen und müssen auch ihre Bedürfnisse beantworten. Und ja, das Thema ist nach wie vor sehr brisant. Es wird neue Regularien geben, auch im Hinblick der Wahl in Deutschland wird es neue Themen geben und hoffentlich auch spezifischere. Es bleibt spannend, aber es ist auch schon viel passiert.
Das heißt aber für alle, für Vermieter, Mieter, Käufer, Anbieter, das Thema muss man eigentlich auf dem Schirm haben.
Ja, das Thema muss man auf dem Schirm haben. Also man ist natürlich ein bisschen getrieben von der Regulatorik, das betrifft verschiedene Akteure. Aber natürlich gibt es, wenn wir zum Beispiel die Mieter jetzt nochmal aufgreifen, das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein gesellschaftliches Thema. Und auch große Unternehmen binden das in ihre Strategien ein und haben somit auch Zielwerte, was zum Beispiel an die Räume angeht, die sie mieten. Das heißt, dass auch Mietobjekte im Bürobereich klimaneutral in der Regel betrieben werden sollten. Das sind Anforderungen, die Mieter mittlerweile äußern und die natürlich zu beantworten sind. Also da müssen Immobilienhalter natürlich auch wissen, sind meine Objekte überhaupt klimaneutral? Und wenn nicht, wie kriege ich das denn schnellstmöglich hin, um sie dahingegen zu entwickeln? Immobilienhalter dagegen müssen natürlich ihr Portfolio auch im Überblick haben. Sie müssen Transparenz haben, welche Objekte sind vielleicht schon auf Zielgerade, bei welchen Objekten habe ich noch wirklich Hausaufgaben zu erledigen. Wie gestalte ich das mit dem Bestand? Wie transformiere ich das hinsichtlich CO2-Emissionen? Das sind viele Themen. Und wir sehen vor allem auch bei den Investoren, dass da der Informationsbedarf enorm steigt. Also es kommt sehr viel Druck von Investoren, dass sie wissen wollen, wie nachhaltig sind die Objekte oder liegt sogar wirklich eine ökologisch hochwertige Immobilie vor oder sogar eine sozial, also was unter dem Begriff Social Impact Investing gefasst wird, sie liegt da wirklich eine höhere Nachhaltigkeit schon bei den Objekten vor.
Jetzt haben Sie so viele interessante Aspekte schon angesprochen. Lassen Sie uns noch ein bisschen in die Tiefe ruhig gehen. Zum Thema Konzerne. Ich denke, große Konzerne müssen heutzutage dieses Thema auf dem Schirm haben, haben das meistens schon. Kleinere sind aber eher noch abwartend, mittelständische Unternehmen, kleinere Firmen. Wie, denken Sie, wird da der Trend sein? Kommt da immer mehr Nachfrage?
Ja, wir haben natürlich im Markt ein sehr heterogenes Bild. Wir haben Pioniere, die wirklich hervorschießen, große Konzerne, die ihre Strategien zur Zero Carbon verabschieden und somit ja auch Anforderungen haben. Aber wir haben auch viele, die noch abwarten und das kann man auch hier und da verstehen, weil die Regulatorik noch viel offen lässt. Wenn wir uns jetzt dem Thema Klimaneutralität im Bestand für Gebäude widmen, wir haben das große Ziel 2045, aber wie sind die Schritte dazwischen? 2045 ist für den einen noch lange hin, für den anderen außerhalb seines Betrachtungshorizonts. Also was passiert da? Und da wird was passieren, wenn wir vor allem in die Nachbarländer gucken, in unser europäisches Umfeld, sind da beispielsweise in den Niederlanden und Frankreich schon Regularien eingetreten, wo ich beispielsweise meine Verbräuche offenlegen muss als Verwalter oder eben gewisse Energielevel erreichen muss, um überhaupt Büroobjekte noch betreiben zu dürfen in den nächsten Jahren. Aber wie gestaltet sich das in Deutschland? Das ist noch nicht definiert und das hegt natürlich auch so ein bisschen dieses Abwarten, die Mentalität. wir warten mal ab, was wir denn überhaupt erfüllen müssen. Und auch natürlich, es hat alles auch einen wirtschaftlichen Rahmen, das muss finanzierbar sein und somit ist es auch teilweise nachzuvollziehen.
Jetzt stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, wenn ich zum Beispiel als Firma in Berlin-Mitte Büroräume habe und aber bald klimaneutral sein will, muss ich im Zweifelsfall ausziehen, weil ich das in dem Objekt, wo ich bin, dann nicht erreiche? Oder muss ich da eine Dämmung einziehen und mir eine Solaranlage aufs Dach packen?
Nee. Also es gibt natürlich viele Aspekte. Es gibt sehr energieintensive Objekte, das sind jetzt nicht unbedingt Büroimmobilien, wo man wirklich sagen muss, das Objekt als einzelnes klimaneutral oder Energie, die Energieintensität zu reduzieren, ist wirklich schwierig. Da sagen wir mal, bitte betrachten Sie Gebäude in einem Netzverbund, also dass man sich gegenseitig ausgleicht. Wir sitzen ja von Arcadis beispielsweise in Berlin auf dem Euref Campus, wo das sehr gut funktioniert. Das ist ein Plus-Energie-Standort, wo eben die Gebäude im Netz funktionieren, Energie erzeugen und somit sich auch selbst versorgen und mehr Energie an dem Standort erzeugen, als sie selbst brauchen. Aber der erste Schritt ist immer, überhaupt Transparenz zu haben. Ich muss wissen, und daran scheitert es auch oft, wie viel Emissionen, wie viel Energie verbraucht das Objekt überhaupt, um dann auch Maßnahmen zu ergreifen. Ja, der erste Schritt ist, die Verbräuche zu senken und somit auch die Emissionen zu minimieren. Ein Teil natürlich kann man auch kompensieren über Ökostrom, Ökogas etc. Das sollte aber nicht das primäre Ziel sein, sondern wirklich die Verbräuche senken. Und das sind gar nicht immer nur investive Maßnahmen. Es wird in deutschen Objekten viel zu selten Energiemonitoring zum Beispiel eingesetzt, wo man wirklich genau schaut, wie verhalten sich die Energieverbräuche und wie kann ich schon mit minimalen Maßnahmen wirklich große Effekte erzielen.
Jetzt gibt es auch Fonds zum Beispiel. Kaufen die sich irgendwie da frei oder ist da auch so ein Drang, dass man auch wirklich was bewegen möchte und verändern möchte?
Ja, wir begleiten wirklich ganz oft Vertreter von Anlegern, die bestimmte nachhaltige Fonds natürlich an den Markt bringen wollen und wo es schon spezifische Ankaufskriterien gibt. Also es gibt einige Akteure im Markt, die ganz klar sagen, zum Beispiel mit einem Primärenergiebedarf von über 200 Kilowatt den Quadratmeter kaufen wir nicht mehr an. Oder wenn die Objekte nicht zertifiziert sind mit einem Nachhaltigkeitslabel. Das gibt es und das wird immer mehr. Und auch, dass man diese Informationen im Ankaufsprozess überhaupt ermittelt, nimmt enorm zu. Und da wird noch viel passieren. Wir sehen dann eine große Entwicklung. Wir erheben ja diese Nachhaltigkeitskriterien gerne im Ankaufsprozess über sogenannte ESG-Assessments und diskutieren das dann auch wirklich mit dem Ankäufer. Okay, wie ist das zu werten? Haben wir hier wenigstens, wenn das Kriterium nicht erreicht ist, ein Zielpfad? Also gibt es ein Potenzial, das in den nächsten 10 Jahren zu erreichen oder nicht? Aber unserer Meinung nach, das nimmt wirklich zu. Also diese Zielwerte, die ökologischen, aber auch sozialen Zielwerte an Immobilien nimmt deutlich zu.
Wie ist das bei privaten Leuten, bei Mietern? Gibt es auch viele, die sagen, ich überlege mir, ob ich hier einziehe, das ist mir nicht nachhaltig genug oder was machen sie überhaupt für Nachhaltigkeit? Ist das ein wichtiger Faktor auch in der Hinsicht?
Ja, definitiv. Also vor allem bei Büroimmobilien. Da sehen wir das sehr stark. Eben die großen Konzerne, die ihre eigenen Strategien haben und somit auch ja ihre Anforderungskriterien an Mietobjekte. Die Mieter wünschen sich mittlerweile Nachhaltigkeitsleitfäden zu dem Objekt. Also wie wird Nachhaltigkeit im Objekt umgesetzt? Natürlich klimaneutraler Betrieb, aber auch soziale Dinge. Also dass die Mieter mit eingebunden werden, dass es eine Aufenthaltsqualität im Objekt gibt. Das sind alles Themen, die sehr zugenommen haben. Ja.
Was sehen Sie denn so als Trend? Sind die meisten eher abwartend oder gibt es schon viele, die vorausgehen und sagen, das ist uns vielleicht sogar noch zu wenig, wir wollen sogar noch mehr machen und die werden dann sowieso die Gesetze und Regulierungen erfüllen?
Das ist vielleicht auch so ein bisschen unserer Tradition geschuldet, dass wir natürlich ein Beratungsunternehmen sind, die sehr erfahren im Bereich der Nachhaltigkeit sind. Wir begleiten sehr viele Pioniere, wie ich sage, und es sind gar nicht mehr so wenige, die sich da wirklich ambitionierte Zielmarken setzen, sei es für Neubauentwicklungen, aber auch Bestandstransformationen, dass sie wirklich ihre Immobilien, die sie zukünftig bauen oder betreiben, nachhaltig gestalten und das schon jetzt. Auch für Bestandshalter, dass sie sich wirklich sehr viele Zielgrößen setzen. Natürlich erleben wir auch die, die noch zurückhaltend sind, aber ich würde sagen, das ist ausgewogen und wir sind da auch sehr hoffnungsvoll, dass die Branche ja, da viele nachhaltige Akteure hervorbringt.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, wo geht der Weg hin, welche Trends sehen Sie, was muss man unbedingt beachten?
Das ist natürlich ein großes Feld. Also da gibt's ja, wir haben ja einmal das Thema Digitalisierung im, ja, im Gebäudebereich. Das ist natürlich enorm. Wir fangen zum Beispiel gerade an, einen digitalen Zwilling zu bauen für Gewerbeparks, wo man die, also die grauen Emissionen, die CO2-Emissionen aus den Sanierungsprojekten ermitteln kann, wenn man eben die realen Daten, ich habe, das ist ein großes Thema, das Thema Digitalisierung. Da fließt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit mit rein, weil ein Manko ist immer die Datentransparenz. Wie kriege ich sie hin? Ja, in einer perfekten Welt mit digitalen Datenmodellen hätte ich das. Und da möchten natürlich alle hin, dass sie auch da ihre Effizienz steigern. Das Thema Mobilität ist bei bestimmten Immobilien wesentlich. Also wenn wir uns zum Beispiel die Logistik anschauen, da reden wir mittlerweile über Wasserstofftechnologien, wo wir früher auf jeden Fall aus der Immobiliensicht ja, an ja, Stellplätze gedacht haben, dass ausreichend Stellplätze für LKWs und vielleicht die Mitarbeiter da sind und das war's. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auch das Thema so Biodiversität nimmt in den ja, Zusammenhang wirklich an Fahrt auf. Aber man muss es auch ein bisschen nutzungsspezifisch sehen. Da sind verschiedene Herausforderungen.
Also wir sehen, das Thema Nachhaltigkeit ESG wird eine wichtige Rolle spielen und viele sind auf jeden Fall schon ganz gut dabei. Vielen Dank, dass Sie uns die Einblicke gegeben haben. Mira Skalski von Arcadis hier aus Berlin. Dankeschön, dass Sie da waren.
Ja, sehr gern. Vielen Dank.
Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.